So, wir können eigentlich loslegen. Ich habe, glaube ich, noch das klitzekleine Problem, dass ich meine Kollegen nicht schaffe, zu Sprechern zu machen. Das versuche ich gerade noch. Da kämpfe ich noch ein wenig mit der Technik. Vielleicht kann mir jemand ein Feedback geben, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Ich habe euch jeweils Einladung geschickt, bin aber nicht sicher. Bitte nicht auf anderen Kanälen mich anpingen, sondern nur ausschließlich hier. Ja, Christian, bei dir hat schon mal geklappt.
Das hat geklappt, genau.
Und jetzt versuchen wir den Angelus noch zum Sprechen einzuladen. Der müsste jetzt irgendwo in seinem Menü etwas sehen. Der ist hier zum ersten Mal in einem Space überhaupt und müsste eigentlich theoretisch in seinem Menü sehen, dass er eine Einladung erhalten hat und diese Einladung annehmen. Ja, wunderbar, hervorragend. Jetzt sind wir zu dritt. Dann sage ich herzlich willkommen zum großen 10-Jahres- DePharma Jubiläum Space. Ich freue mich, dass heute mein Kollege Dr. Angelus Bernreuther uns hier als Stargast Mitgesellschaft leistet. Und ganz besonders freue ich mich auch, schon jetzt zum zweiten Mal, dass Christian hier die Co-Moderation übernommen hat. Hallo Christian, hallo Angelus.
Hallo Matthias.
Hallo Matthias.
Ja, wie immer bei unseren Spaces, ich glaube, die meisten von euch waren schon mal irgendwo hier dabei, seid ihr herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, Beiträge zu leisten. Das Ganze lebt hier von der Interaktion. Wir haben hier heute einen besonderen Space, nämlich nicht anlässlich zum Beispiel von Quartalszahlen oder Geschäftsbericht oder Hauptversammlung oder Ähnliches, sondern wir machen einen quasi großen Rundumschlag über die gesamten 10 Jahre. Ihr könnt also hier zu allen 10 Jahren, allem, was in euch interessiert, was in der gesamten Vergangenheit lag, natürlich auch in der Gegenwart oder vielleicht wagen wir sogar einen Blick in die Zukunft. Und was ich besonders euch empfehlen darf, wir haben mit Angelus Bernreuther hier einen ausgewiesenen Einzelhandelsimmobilien- oder generell Einzelhandelsexperten. Nutzt die Gelegenheit, alles, was ihr schon immer wissen wollt zum Thema Einzelhandel, ihn zu fragen. Diese Chance kommt, sage ich jetzt mal ganz platt, so schnell nicht wieder, außer natürlich im nächsten Space oder auf unserer Hauptversammlung oder ähnlicher Dinge. Ja. Legt los. Wenn jemand Fragen hat, einfach Sprechwunsch anmelden. Und ansonsten, Christian, überlasse ich dann mal das Feld erstmal dir.
Ja, vielen Dank, dass ich das auch nochmal machen darf. Beim letzten Mal habe ich dich ja ein bisschen gestichelt oder versucht, ein bisschen zu sticheln. Das spricht daher für dich, dass du mich trotzdem nochmal hier zum Co-Moderator quasi berufen hast. Da wir ja jemand Neues an deiner Seite haben, würde ich sagen, fangen wir doch am besten mal damit an, dass der Angelus sich selbst nochmal vorstellt. Wir haben uns vorhin schon mal ein bisschen bekannt gemacht, aber ich glaube, da sind durchaus ein paar Leute dran interessiert und ich verrate jetzt ja kein Geheimnis, wenn ich sage, dass der Angelus von einem größeren Unternehmen jetzt zu DePharma kam. Von daher würde es mich interessieren und sicher auch andere. Was hat dich denn hier zur DePharma verschlagen?
Ja, Christian, vielen Dank und Matthias, vielen Dank für die Anmoderation als Stargast in der Sache. Mit einem hat der Matthias sicherlich recht und Christian, vielleicht damit möchte ich beginnen. Ich bin seit über 20 Jahren im Bereich Retail und Einzelhandelsimmobilien unterwegs, habe das seit der Universität gemacht, ich bin Diplomgeograf, habe dort auch promoviert und bin dann später in eine Unternehmensberatung für Handelsfragen gegangen, habe dort vor allem Investoren beraten für Ankaufentscheidungen oder auch für einen ganz wichtigen Punkt, nämlich die Baurechtschaffung für Handelsimmobilien und bin dann nach 11 Jahren Beratungstätigkeit zu Kaufland, das ist das große Unternehmen, Christian, was du angesprochen hast, gegangen, also zur Schwarzgruppe, quasi auf die Mieterseite, habe dort ungefähr 2 Jahre Projektentwicklung betrieben in einem Gebiet im Süden Deutschlands. Und dann hat mich etwas ereilt, was es so bei einem Einzelhändler noch nicht gab, was wir umschrieben hatten damals auch zum Thema Investor Relations, was allerdings nichts in dem Zusammenhang mit einer Aktiengesellschaft zu tun hat. Ich war, kurz gesagt, das Bindeglied zur institutionellen Investoren wie Fonds, Pensionskassen, Family Offices und dem Mieter in dem Fall Kaufland als großer Supermarkt. Und nebenher habe ich auch noch das Thema Immobilienmarketing für die Marke Kaufland im B2B-Bereich mit bespielt. Ja, und so kam es, wie es kommen musste. Letztendlich bin ich bei so einem institutionellen Investor aufgeschlagen, und das ist die Defarma, die ja auch einige Kaufländer mit im Portfolio hat. Und so freut es mich, dass ich das Team im Bereich Business Development, also Neugeschäft und Transaktionen bei Matthias jetzt seit, Matthias kennt es bestimmt auf den Tag genau, ich sage jetzt einfach mal seit 10 Wochen, seit September auch mit verstärken darf. Ja.
Also ich freue mich ja, dass du von einigen Kaufländern sprichst. Also mal ganz brutal gesagt, es sind derzeit exakt 2. Ich habe gehört, dass man mit 3 Kaufländern schon in der höchsten Investorenklasse sozusagen angekommen ist. Stimmt das?
Also ich glaube, in einem Mieter-Vermieter-Verhältnis sollte man natürlich jeden, sage ich mal, Einzelnen genauso betrachten. Aber natürlich, je mehr man im Portfolio hat, desto besser versteht, sollte man sich auch mit dem Mieter dann austauschen. Also von daher mag schon was dran sein, Matthias. Ja,
ja, also Angelus ist in der Tat seit dem 1. September bei uns und hat, das kann ich jetzt aus meinen LinkedIn-Kontakten unter anderem bestätigen, hier noch ein bisschen frischen Wind reingebracht. Also war eine große Zahl an bisher eher nur mit ihm Vernetzten, haben sich jetzt dann doch mal mit der Defarma beschäftigt. Wir sind ja trotz allem, obwohl man ja institutionelle Anleger, wir sind immer noch, glaube ich, in dem unter den großen Immobilienplayern in Deutschland zählen wir jetzt zu den inzwischen nicht mehr ganz kleinen, aber jedenfalls auch sicher nicht zu den großen. Da arbeiten wir aber dran und wollen das sicherlich noch ein wenig ausbauen. Was auf jeden Fall hier nicht unerwähnt bleiben darf, Angelus, weil das ist jetzt hier natürlich was für die großen Insider. Angelus hat eine Marke sozusagen für sich selbst erschaffen, nicht zuletzt durch das Tragen von roten Hosen, also in Kaufland Rot. Das war offensichtlich, wie ich jetzt inzwischen auch, aber erst nach der Einstellung aus den Kommentaren auf LinkedIn und so dann gelernt habe, das muss offensichtlich im Markt fast bekannter als seine persönliche Kompetenz sein.
Also den letzten Halbsatz, Matthias, darüber müssen wir uns noch unterhalten, aber vielleicht für euch in der Gruppe. Das stimmt, was der Matthias sagt. Ich hatte mal eingangs kurz angesprochen, ich war für das Thema Immobilienmarketing mit zuständig, zuletzt auch europaweit unterwegs auf Konferenzen und Ähnliches. Und aus dem Zufall geboren gab es auch so ein Personal Branding, eine rote Hose, die zu Kaufland damals gepasst hat. Was ganz witzig war, da, weil man auf Veranstaltungen und Ähnlichem auch gleich erkannt wurde. Und wenn man das über Social Media noch weiter treibt, ich bin zum Beispiel mehr auf LinkedIn unterwegs. Matthias und ich haben gerade das Thema X und Twitter auch mit nahegelegt. Multipliziert sich das Ganze natürlich. Matthias, wer weiß, was draus geworden wäre, wenn man nur Twitter Spaces hätte, hätte man die roten Hosen ja nicht gesehen. Aber von daher kann ich allen Zuhörern jetzt auch mal nicht ein Geheimnis lüften, aber die roten Hosen sind jetzt in der Hinsicht natürlich auch irgendwo passé, aber stehen schon sinnbildlich für ein Thema, wie man eine Marke in einem Business-to-Business-Bereich auch bekannt machen kann.
Ja, was ja, Entschuldigung, ein letztes nur, dann übergebe ich dir wieder, Christian. Was bei Angelus die roten Hosen sind, ist ja bei mir bekanntlich die CEO-Pizza. Vielleicht haben es einige schon gesehen. Ihr habt jetzt in diesem Augenblick gerade die ultimative Chance, in den nächsten 78 Minuten hier bei Defarma zu klingeln. Ein paar Stücke sind nämlich noch übrig. Also dieses Angebot ist ernst gemeint, aber da müsst ihr euch natürlich sputen. Um 21.58 Uhr wird die Klingel abgeschaltet. Und diese historisch einmalige Chance, die nur alle 10 Jahre sich bietet, die ist dann leider vorbei.
Na, dann sind wir mal gespannt, ob wir das Klingeln im Hintergrund hören. Aber Angelus, jetzt haben wir schon so häufig gerade gehört, du bist quasi so deine eigene Marke. Ist das auch die Qualität, die du dann mitbringst zu Defarma? Also können das die Investoren von Defarma erwarten, dass du quasi einen größeren Pool an Leuten hast, auf die du die zugehen kannst, die du ansprechen kannst? Oder was genau ist jetzt deine Vision, die du hier auch mitbringst zu Defarma?
Ja, Christian, der Matthias und ich haben uns auch lange im Vorfeld natürlich auch unterhalten, bevor ich zu den Pharma gegangen bin. Und genau das ist der Punkt. Ich glaube, als Marke, nicht nur als Personenmarke, sondern auch vom Netzwerkhintergrund bin ich, wie gesagt, seit 20 Jahren in der Immobilienbranche, Handelsimmobilienbranche im Speziellen unterwegs und habe dort, glaube ich, schon ein echtes C-Level-Netzwerk auch aufgebaut. Insbesondere auch zu den Bestandshaltern und großen Asset Managern in Deutschland wie darüber hinaus. Und das ist schon der Punkt, dass man sich mit denen noch mehr vernetzt, als es vielleicht jetzt schon der Fall ist und auch ganz ehrlich neue Quellen auch für das Portfolio mit auftut, damit man auch weiterhin so gute Objekte findet und vielleicht auch noch bessere an der einen oder anderen Stelle, wie wir sie jetzt schon haben.
Noch bessere, also da höre ich raus, vielleicht hast du schon ein paar Ideen, wie man den Pharma noch besser aufstellen könnte. Wenn du jetzt mal so irgendeinen Punkt sagen müsstest, wo siehst du in deiner Meinung nach so Optimierungspotenzial bei dem Unternehmen, den Pharma?
Oh, jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig, Christian, weil das Thema ist schon so. Heute feiern wir 10 Jahre de Pharma und ich darf da gerade vielleicht 10 Wochen davon mit teilhaben. Wenn man sieht, wie stetig das Wachstum die vergangenen 10 Jahre war und die Erfolgsfaktoren weiter nach vorne getrieben wurden, dann ist es erstmal ein großer Punkt, das genauso voranzutreiben. Von der Marktsituation her, und da kann der Matthias sicherlich aus den letzten 10 Jahren aus dem Vollen schöpfen, auch was sein Erfahrungsschatz angeht. Von der Marktsituation her befinden wir uns jetzt allerdings an einem sehr guten Punkt, um neue Standorte auch wieder einzukaufen, die vielleicht auch noch besser ins exakte Portfolio beziehungsweise zu den Ankaufkriterien passen. Thema Fachmärkte, Thema einfache Objekte, wie man sie in der Vergangenheit auch unter anderen Marktbedingungen nur schwerer eben akquirieren konnten. Das ist vielleicht der Punkt, Christian, dahinter.
Okay, ich habe jetzt schon ein paar Fragen, die eigentlich auch eher in Richtung Zukunft gehen, aber ich behalte mir jetzt mal, was du gesagt hast, im Hinterkopf. Aber jetzt will ich mich erstmal natürlich auf die letzten 10 Jahre beziehen und ich würde dir zustimmen, Angelus. Im Prinzip läuft das hier alles wie an der Schnur gezogen bei den Pharma. Das ist immer mein Problem, weil ich ja gerne auch Aktien kritisiere und Unternehmen, aber im Prinzip ist das hier wirklich, wirklich schwer und das ist jetzt alles andere als Hochberichterstattung. Also mir
Also
fällt da wenig ein tatsächlich.
Christian, du hast mir ja vorhin auch gefragt, warum bist du zur Defarma gegangen? Und wir hatten uns Ende letzten Jahres ja auch mehr als ausführlich ausgetauscht, Matthias und auch der weitere Matthias im Vorstand, wie es denn da weitergeht. Und die Story war mir schon eingängig. Die Story war mir schon eingängig, wie man hier langfristig Cashflows in ein Portfolio holt und so auch langfristig das Portfolio wachsen lassen kann. Also da hast du schon durchaus recht, Christian, ja.
Ja, ich bezeichne es immer so als im besten Sinne als kapitalistisches Perpetuum mobile, weil irgendwie das sich die ganze Zeit aus sich selbst neu erfindet und immer neue Objekte ranzieht und das ja immer auch zu sehr günstigen Konditionen. Aber jetzt will ich doch mal von Matthias hören, wenn wir auf 10 Jahre zurückschauen, gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, das ist so richtig schief gelaufen und das habt ihr vielleicht noch gar nicht so häufig erwähnt? Gibt es denn irgendwas, was mal ein richtig großer Schnitzer war?
Ja, schön, dass es jetzt endlich ans Eingemachte geht. Du warst heute so weichgespült bisher gewesen. Das kenne ich von dir gar nicht. Also grundsätzlich kann ich nur sagen, rückwirkend, da zitiere ich mal bei unserer letzten konstituierenden Aufsichtsratssitzung die neu in den Aufsichtsrat reingekommene Kollegin, die sagte, als wir als Vorstand gesagt haben, das sind unsere 5 Besten, das sind unsere 5 besten Objekte, das sind unsere 5 Sorgenkinder. Als wir die Sorgenkinder erläutert haben, hat sie gemeint, ach, wenn das unsere Sorgenkinder sind, dann haben wir keine Sorgen. Das ist vielleicht ein bisschen plakativ, aber da ist tatsächlich was dran. Also wir haben wirklich rückwirkend, glaube ich doch, ich würde fast schon sagen, erstaunlich eine Mischung aus Glück gehabt und vielleicht auch die richtige Auswahl getroffen, dass wir die Katastrophen wirklich vermieden haben. Also das, was wir als Problemfälle haben, das sind häufig Situationen, wo man wirklich sagt, na, das ist jetzt nicht ein Luxusproblem, aber das ist halt eine Aufgabe, um die man sich kümmern muss. Rückwirkend, aber ich möchte die Frage trotzdem direkt beantworten. Rückwirkend Haben wir eigentlich nicht sehr viele Objekte, wo ich rückwirkend sage, die hätten wir mal besser nicht gemacht. In manchen Fällen hat man auch einfach schlichtweg das Pech, dass man eben zum Beispiel in Merseburg haben wir sehr günstig einkaufen können und dann wurden wir nach 4 oder 5 Jahren dann doch überrascht davon, dass Penny ohne Wenn und Aber gekündigt hat. Das war so unerwartet. Penny hat sich in Merseburg von 4 auf 2 Standorte damals konzentriert und hat dann sich einfach bei unserem Standort dagegen entschieden. War aber für uns eine sehr unkritische Geschichte insoweit, als wir einen fliegenden Wechsel hatten zur Action, zwar mit etwas niedrigerer Miete, aber wir haben selbst mit der niedrigeren Miete von Action liegen wir heute rückwirkend dann im Einkaufspreis immer noch unterhalb des 10-fachen. Und eine Phase hatten wir dann mit Penny, wo es sogar noch attraktiver war. Also definitiv kein Fehlkauf, nur eine sehr unerwartete Entwicklung, wo ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht sagen könnte, was man dann rückwirkend. Wir haben nicht in dem Sinne was falsch gemacht. Es war nur, sowas kann eben passieren. Und wenn das aber auf die Weise passiert, dann ist es also wirklich sehr glimpflich. Was öffentlich bekannt ist, ist, dass wir einen Rechtsstreit führen mit den Verkäufern unseres Objekts in Lübbenau. Weil hier uns gravierende Mängel verschwiegen worden sind. Da würde ich rückwirkend sagen, dass wir haben es zu einem Zeitpunkt gekauft, als wir noch nicht die heutige Infrastruktur, Technikstruktur und auch nicht die Erfahrung hatten, wie problematisch unter anderem oder vor allem Brandschutzthemen auch sein können. Das war definitiv damals von uns, der Verkäufer hätte es uns offenlegen müssen. Da gibt es auch BGH-Urteile, dass man aktiv auf solche Dinge hinweisen muss. Aber wir haben es auch, kann man ehrlich sagen, selber hätten wir eine technische Due Diligence, eine typische technische Due Diligence gemacht, wie man bei einem solch komplexen Objekt das machen müsste, dann hätten wir es auch selber merken können und hätten dann das Objekt schlichtweg nicht gekauft. Jetzt zwischenzeitlich sind wir 6,5 Jahre weiter. Wir haben erhebliche Teile der Brandschutzmängel aufgearbeitet, aber es hat uns viel, viel Nerven, viel, viel Zeit und auch Geld gekostet. Aber das steckt in unseren Zahlen auch drin. Insofern ist das also die Bremsspuren, die das hinterlassen hat, die waren glücklicherweise nicht so tief, dass es jetzt die Konzernzahlen insgesamt dramatisch negativ beeinflusst hat. Aber wir würden ein solches Objekt heute auch definitiv nicht wieder kaufen. Einen Kauf, den wo ich auch sagen muss, das wird die meisten Anwesenden hier vielleicht überraschen, habe ich damals ungefähr 1 oder 2 Jahre, nachdem wir den Erwerb getätigt haben, zu meinem damaligen Vorstandskollegen, dem Carsten Müller, gesagt. Es war definitiv ein Fehler, dass wir das so gekauft haben. Das war unser Objekt in Radeberg. Radeberg, für die, die es nicht wissen, war ein recht früher Kauf. Ich glaube, nach ungefähr 1,5 oder 2 Jahren Firmengeschichte haben wir das Objekt gekauft. Wir haben es gekauft aus der Insolvenz, recht günstig, ich glaube zum etwa 7,5-fachen der damaligen Istmiete. Wir wussten aber, dass in dem Objekt definitiv Handlungsbedarf ist, dass man hier umbauen muss. Wir haben damals allerdings die Dimension, was man hier tatsächlich machen muss, definitiv krass unterschätzt. Wir haben das Objekt gekauft für 5,5 Millionen und wir haben schließlich dann allerdings erst 2020, also viele Jahre später, ich glaube 4 oder 5 Jahre nach dem Kauf, haben wir schließlich dann das Objekt umgebaut, letztlich für 10 Millionen. Beim Kauf hätten wir eher getippt, dass wir am Ende noch 2, vielleicht 3 Millionen reinstecken müssten. Einen solchen Komplettumbau hatten wir damals nicht erwartet. Das hat sich dann nur beim immer näheren Beschäftigen dann gezeigt. Diese 2 oder 3 Millionen Variante. Angelus, ich musste das, glaube ich, irgendwann mal zeigen, was wir damals geplant hatten. Da würdest du als Einzelhandelsimmobilienspezialist würdest auch sagen, Gottes Willen, wir hätten es wohl vermietet gekriegt, aber es wäre aus professioneller Sicht kein gutes Produkt geworden. Wir hätten dann halt sozusagen von katastrophal auf eher schlecht sozusagen das Ganze aufgewertet. Hätten wir damals gewusst, was da alles noch vor uns liegt, dann hätten wir das nicht getan. Rückwirkend ist es ein Riesenerfolg, einer der größten Erfolge unserer Firmengeschichte, weil wir das Objekt auf absoluten Premium-Standard gebracht haben. Aber wir haben an dem Objekt sehr, sehr viel gelernt und teilweise auf die harte Tour. Aber wie gesagt, wenn das Schlimmste ist, was man falsch macht, ja, dann kann man, glaube ich, sich glücklich schätzen.
Ja, das glaube ich auch. Vor allem heute hat das Objekt ja 100% Vermietungsstand. Ich hätte gerade tatsächlich nochmal geschaut, aber das in Lübbenau hat nach wie vor 84%. Das spricht dann vielleicht dafür, was da nicht so ganz funktioniert hat. Aber
Das ist tatsächlich, muss ich kurz einwerfen, der Vermietungsstand, also abgesehen davon, dass der schon ein bisschen veraltet ist, wir sind hier ein Stückchen weitergekommen, aber der Vermietungsstand ist gar nicht das Problem. Die technischen, also den Vermietungsstand haben wir damals gesehen. Es ist ein Objekt, das auch durch seine Größe und Struktur nie hundertprozentig zu vermieten sein wird. Das hat ja sehr viele Büroflächen auch. Das Problem ist nicht der Büro oder nicht die Leerstände. Die Leerstände resultieren teilweise aus dem Problem, dass wir gar keine Baugenehmigung jahrelang bekommen haben, aufgrund der Brandschutzprobleme. Den Leerstand hätten wir schon längst deutlich reduziert oder hätten damit auch keine Probleme, wenn die Brandschutzthemen uns nicht verschwiegen geworden wären. Wir haben beispielsweise den TD erst jetzt diesen Sommer eröffnen können. Der wäre schon 3 Jahre früher gestartet. Den Bäcker konnten wir bis heute den Umbau nicht starten, obwohl der Mietvertrag jetzt seit, ich glaube, 4 Jahren inzwischen abgeschlossen ist, weil wir eben dafür keine Baugenehmigung bekommen. Und das ist das eigentliche Problem. Und das hat also mit dem, ja, also die Leerstandsquote, die ist hier ein wenig irreführend. Die Probleme lagen also ausschließlich eigentlich auf der technischen Seite.
okay, aber jetzt habe ich ja gerade schon gehört, okay, da wurde aber etwas viel teurer. Gab es denn auch mal eine Situation, wo ihr in den 10 Jahren auch euch wirklich aktiv Gedanken darüber machen musstet, ob ihr überhaupt noch Zugang zu neuem Kapital bekommt? Also jetzt rückblickend sieht das für mich immer alles sehr linear aus, wie das verlaufen ist. Aber würdest du sagen, dass es von Anfang an so linear verlaufen ist, wie ich es wahrnehme? Oder gab es auch mal Situationen, in denen es vielleicht etwas kritischer wurde, was die Kapitalbeschaffung anging?
Also wir haben ja am Anfang mit einem gewissen Grundstock an Kapital losarbeiten können, haben dann bereits vor dem Börsengang ja nochmal eine Kapitalerhöhung gemacht. Damals zu 3,33 € 1 Million Aktien ausgegeben. Das war so immerhin für uns als kleine Firma damals mehr als 3 Millionen frisches Geld. Wir hatten in der Folge immer wieder Kapitalmaßnahmen mit nach und nach steigendem Volumen. Das war eigentlich nie in dem Sinne wirklich problematisch. Es gab teilweise dann eher, dass dann Investoren gesagt haben, naja, wenn wir deutlich mehr machen würden, sie müssen mindestens 5 oder 10 Millionen investieren. Aber mit 1, 2 Millionen können sie nichts anfangen. Das ist zu klein. Umgekehrt hatten wir bei der letzten Kapitalung, die wir durchgeführt haben, die ist inzwischen mehr als 2,5 Jahre her. Das war im März 2022. Wer so ein bisschen eine Ahnung historisch hat, was da los war, geplant wurde diese Kapitalerhöhung kurz bevor Herr Putin seinen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir die am Ende gerade noch so dann durchgekriegt haben, bevor es dann richtig ungemütlich wurde, bevor dann plötzlich dann auch die Energiepreise durch die Decke gegangen sind, die Inflation angezogen hat, die Zinsen stark gestiegen sind, die Börsen irgendwie turbulent waren. Wir haben damals zu 27 € rückwirkend zu einem sehr hohen Kurs, wenn man dann die Jahre danach betrachtet, haben wir fast den perfekten Zeitpunkt noch erwischt. Also 8 Wochen vorher wäre besser gewesen, aber das war also wirklich ein reines Glück, dass wir da noch geschafft haben, diese Kapitalung durchzuziehen. Die hat uns in der Folge dann eben auch erlaubt, ja, wesentlich entspannter weiterzuarbeiten. Kapitalbeschaffung ist aber für uns bis auf Weiteres ja auch gar kein Thema, weil wir uns erklärtermaßen zum Ziel gesetzt haben, organisch zu wachsen ohne Kapitalerhöhung, weil wir eben die Aktionäre nicht immer verwässern wollen. Das diszipliniert auch beim Einkauf, weil wir sehr genau uns überlegen, was wir tatsächlich machen. Ich sage das immer wieder und ich sage es auch heute, die wichtigeren Deals sind die, die wir nicht gemacht haben. Das sieht man auch daran, dass hier erstaunlich wenig schiefgegangen ist. Wir haben viele Objekte ernsthaft geprüft und durchaus ernsthaft überlegt, die zu kaufen und aus verschiedenen Gründen dann am Ende nicht gekauft. Einige von denen stehen heute leer oder haben große Probleme. Insofern hätten wir viel mehr Geld zur Verfügung gehabt, um zu wachsen. Dann hätten wir wahrscheinlich auch einige Objekte gekauft, die deutlich problematischer noch sind als sowas wie Merseburg, Radeberg oder Lübbenau, wo man dann wirklich grundlegende Probleme hat. Wir haben beispielsweise in der gesamten Firmengeschichte nicht einen einzigen Real gekauft. Wir hatten viele auf dem Tisch. Einige haben uns durchaus auch ein Stück weit gereizt. Aber wir waren da wesentlich kritischer als andere Marktteilnehmer. Deswegen haben wir bis heute nicht einen einzigen Real im Bestand. Und nach der Insolvenz sind wir da, glaube ich, alle sehr froh drüber. Gleiches gilt auch für manche anderen Mieter. Will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Manche auch, die heute ja durchaus noch am Leben sind, wo aber durchaus Zweifel bestehen, ob diese Mieter nachhaltig sind. Wir haben deswegen, glaube ich, ein sehr viel saubereres Portfolio angelöst. Das kannst du, glaube ich, auch gleich bestätigen oder auch widerlegen. Aber bitte nicht zu stark widerlegen, wenn du es tun möchtest. Aber ich glaube, wir haben ein sehr viel saubereres Portfolio als viele, viele andere Investoren im Markt, weil wir eben sehr, sehr kritisch waren. Da möchte ich auch an der Stelle den heute nicht anwesenden Matthias Stich sehr, sehr stark hervorheben, weil der mich auch persönlich gelehrt hat, noch kritischer ranzugehen, wenn wir keine guten Antworten haben auf die Frage, was passiert, wenn der Hauptmieter auszieht, dann haben wir es einfach gelassen. Das war davor schon durchaus ein Thema, aber das wurde, seit der Matthias Stich vor ungefähr 6 Jahren bei uns angefangen hat, ein noch viel stärkeres Thema.
Ja, du hast mir meine Frage eigentlich schon vorweggenommen, weil nachdem du jetzt einen Überblick über die Kapitalerhöhung der letzten 10 Jahre gegeben hast, hätte ich jetzt natürlich gefragt, wie viele in den nächsten 10 Jahren kommen, aber das war dir wahrscheinlich klar. Aber Angelus, du wolltest gerade was sagen und ich glaube, ich überlasse jetzt auch das Feld.
Ja, also Matthias, widerlegen brauche ich hier gar nichts. Das Thema ist, wenn man sich das Portfolio der DEFAMA anschaut und insbesondere auch die Mieterstruktur, dann ist das im besten Sinne die Creme de la Creme der Fachmarktmieter inklusive dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel, die sich insbesondere innerhalb der 10 Jahre, und man darf nicht vergessen, in den 10 Jahren gab es auch sowas wie Covid, als sehr resilient bzw. sehr widerstandsfähig erwiesen haben. Ungeachtet, dass es im Einzelhandel auch andere Assetklassen wie etwa Shoppingcenter, wie die Innenstädte, High-Street-Lagen, also Fußgängerzonen und Ähnliches gibt. Diese Art von Immobilien sind wirklich im besten Sinne quadratisch praktisch gut und auch mit guten Mieten hinterlegt. Und da hat der Matthias recht, wenn man sich ein Objekt anschaut, dann ist es A, das Objekt, der Standort, was immer ein Thema ist, aber auch der Mieter. Und wenn man schon den Mieter hat, der am Ende in Anführungszeichen der Verwertungsstufe ist, dann hat der Matthias vollkommen recht. Es ist besser, manchen Deal dann nicht zu machen, als einen schlechten Deal zu machen.
Was würdet ihr denn sagen, wie sich das momentane Dealumfeld jetzt gerade entwickelt? Ich habe ja in den letzten Earnings Calls, die ich bei Matthias gehört habe von DEFAMA, habe ich ja schon so rausgehört, es gibt einen Trend, dass ihr jetzt auch primär so eher in A-Städten oder auch in B-Städten oder wie auch immer, auf jeden Fall in höherwertigen Lagen, Angebote bekommt, die in eurem Bereich sind, dem ihr gerne ankaufen würdet. Ist das ein Trend, der sich fortsetzt? Weil ich habe ja heute, gestern habe ich ja auch gesehen, ihr habt einen neuen Deal veröffentlicht. Da sind auch ein paar Städte dabei gewesen, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht jetzt nicht das, was ich persönlich mit der Pharma verbunden hätte. Also ist das ein Trend, der sich fortsetzt gerade?
Also grundsätzlich ist der Haupttrend ist momentan, dass wir den Eindruck haben, da ist irgendwie vor ein paar Monaten ein Damm gebrochen. Wir können es nicht genau sagen, aber wir hatten es ja schon, wer die Spaces von Anfang des Jahres nachhören möchte oder Telefonkonferenzen, kann es ja auf unserer Homepage alles nachhorchen. Wir haben schon erwartet, dass es im zweiten Halbjahr lebhafter wird. Was wir nicht erwartet haben, ist die Dimension, in die das gekommen ist. Generell sind einfach mehr Verkäufer jetzt zu dem Schluss gekommen wahrscheinlich, die alten Preise kommen nicht wieder. Jetzt sind die Zinsen zwar ein bisschen runtergegangen, das hat aber nicht wirklich dazu geführt, dass die Preise wieder steigen. Der Druck ist da, es müssen Sachen verkauft werden und dementsprechend gehen die Preise einfach auf ein Niveau, wo dann auch Investoren wie wir sagen, ja, da schlagen wir dann zu. Das hat aber hier jetzt auch für den Nebeneffekt geführt, dass auch Großstädte, also das müssen jetzt nicht immer die 1A-Städte sein, aber Großstädte generell war früher die Faustformel, je größer die Stadt, desto teurer das Objekt. Und wir haben dieses Jahr bereits in einer ganzen Reihe von Großstädten jetzt Transaktionen gehabt. Wir hatten in Magdeburg, immerhin Landeshauptstadt, einen Edeka gekauft. Wir haben in Osnabrück einen Hammer plus McFit gekauft. Wir haben in Bremen einen Netto plus diverse kleinere Mieter gekauft. Und wir haben gestern gemeldet, dass wir in Lübeck einen Dens Biomarkt und in Essen einen Kick gekauft haben, jeweils mit noch einem kleinen Nebenmieter. Das sind Städte, die waren in der Vergangenheit für uns in der Regel unerschwinglich. Es gibt ganz selten Ausnahmen. Wir sind sehr stolz auf unseren Rewe in Köln, war aber auch ein Glücksfall, ein Sonderfall. Wir haben in Remscheid noch ein Objekt, wir haben in Hamm ein Objekt, aber dann hört schon so ziemlich auf, was wir in Großstädten dann haben. Also da ist nicht sehr viel weiteres. Ich glaube, wir hatten vor Anfang diesen Jahres bei 64 Objekten oder 65 Objekten hatten wir, glaube ich, 3 oder 4, lass es 5 Großstädte sein. Dieses Jahr haben wir jetzt alleine schon 5 weitere Großstädte dazugekriegt. Und wir haben in einer ganzen Reihe von weiteren Großstädten, einschließlich auch wirklicher 1A-Städte, haben wir Objekte auf dem Tisch, die wir ernsthaft prüfen. Das kannten wir vorher so nicht. Und wir reden immer dann davon, dass es auch nicht ist, nur weil es Bremen ist, zahlen wir 50% mehr oder sowas in der Art. Wir haben Bremen, haben wir gekauft zum etwa 10-fachen der Jahresmiete, Magdeburg auch in dem Bereich. Bei den anderen dürfen wir es auf Wunsch der Verkäufer leider nicht publizieren. Aber ihr dürft getrost davon ausgehen, dass hier keine Objekte mit wesentlich höheren Kaufpreisfaktoren dabei sind, weil das würden wir dann eben nicht tun. Von der Seite her, das ist tatsächlich, ich will nicht sagen ein Trend. Ich glaube, das wird sich irgendwann auch wieder normalisieren, weil wenn dann irgendwo der Druck auf den Markt insgesamt nachlässt, wir wissen nicht, ob das dann im nächsten Jahr sein wird oder noch später, dann wird sich das wieder so ein bisschen ausdifferenzieren, dass kleinere Orte möglicherweise halt weiter eher günstiger bleiben, dass ja unser angestammtes Revier, so Orte mit 5.000, 10.000, 20, maximal vielleicht 30 oder 40.000 Einwohner da, wo viele Investoren einfach sagen, wo liegt denn das überhaupt? Uns selbst übrigens oftmals eingeschlossen, bevor wir die Objekte näher geprüft haben. Ortsnamen wie Schwarmstedt beispielsweise kannte ich bis vor kurzem auch nicht. Gestern haben wir dort einen Objektkauf gemeldet. Aber dass größere Städte so günstig oder auch mit auf diese Preisklasse runterkommen, ich glaube, das wird sich irgendwann normalisieren. Einfach wenn dann wieder Investoren dann vielleicht dann insgesamt dann auch stärker auf der Einkaufsseite zu finden sind. Aber uns ist das im Prinzip auch egal. Wir gehen ja nicht in die Großstädte, nur weil sie groß sind, sondern wir gehen in nachhaltige Lagen. Und wenn die dann auch in der Großstadt zu für uns akzeptablen Preisen zu haben sind, ja, dann gehen wir auch dorthin.
Ja, lass uns da vielleicht mal gerade bei diesem Ankauf bleiben, weil ich habe da ein paar Fragen zu gelesen. Du hast die eine Frage zwar häufiger beantwortet, aber ich glaube, sie wurde schon mehrfach mittlerweile wiedergestellt. Und zwar ist vielen Leuten aufgefallen, dass die Jahresnettomiete durch diesen Ankauf stärker gestiegen ist als der FFO. Kannst du uns vielleicht mal allgemein erklären, wie da der Zusammenhang ist und warum es in diesem Fall jetzt nicht einfach so eine lineare Rechnung ist?
Also grundsätzlich, wir haben weder die Jahresnettomiete noch weitere Kennzahlen zu dieser Transaktion auf Wunsch des Verkäufers publizieren dürfen. Nachdem wir mit diesem Verkauf vielleicht irgendwann nochmal irgendwann irgendwas machen wollen, werden wir da auch jetzt in diesem Rahmen leider nichts sagen können. Spätestens im Geschäftsbericht werdet ihr dann die einzelnen Jahresmieten der einzelnen Objekte auch nachvollziehen können. Das ist bedauerlicherweise noch ein bisschen hin. Aber erst wenn die Objekte in unserem Eigenbestand sind, dann kann uns quasi keiner mehr verbieten, dann die Mieten unserer eigenen Objekte zu nennen. Jetzt haben wir sie noch nicht bezahlt. Deswegen sind, ich habe mit Amüsement einiges gelesen, was da Leute geschrieben haben, auch in einschlägigen Börsenforen. Da wird fröhlich rumspekuliert, dass wir jetzt irgendwelche, aus welchen Gründen wir jetzt das dann so machen. Ich würde vielleicht auf zwei Dinge hinweisen. Da können sich da die Anwesenden gerne auch selber mal einen Dreisatz machen. Die Gesamtfläche aller Objekte lag bei 9.500 Quadratmeter. Nur zum Vergleich, Osnabrück, wo wir publiziert haben, dass das Objekt eine Jahresnettomiete von rund 400.000 Euro hat, hat eine Fläche von über 4.000 Quadratmetern. Zum einen, zum zweiten möchte ich auch darauf hinweisen, wenn man sich mal anguckt, was sind das für Objekte? Hier sind teilweise Mieter drin wie Sonderpreisbaumarkt oder Getränkemärkte. Wer sich in der Branche ein bisschen auskennt, der weiß, das sind nicht unbedingt die Mieter, die die allerhöchsten Mieten zahlen. Nicht, weil die Standorte schlecht sind. Für uns ist das auch im Prinzip nachrangig. Wir kaufen ja einen Faktor auf die Miete. Aber man darf getrost davon ausgehen, dass die Quadratmetermieten hier möglicherweise nicht auf Rekordniveau liegen. Und wenn man es dann mal überschlägig rechnet, wie viel Miete könnte denn dieses Portfolio eventuell haben, dann kommt man auch, glaube ich, zu dem Schluss, dass das vielleicht nicht unbedingt so eine riesige Transaktion ist Zell unter Eichelberg im letzten Jahr als Beispiel, als Einzelobjekt. War aber auch der größte Zug der Firmengeschichte. Das möchte ich zum einen anmerken. Zum anderen möchte ich auf etwas hinweisen, was immer wieder falsch betrachtet wird, wo wir aber auch ehrlich gesagt keine bessere Idee haben, wie man das machen könnte. Es wird immer wieder der FFO, den wir als annualisierten FFO in einer Pressemeldung kommunizieren, dann ins direkte Verhältnis gesetzt zur letzten Meldung, in Klammern, und dann gesagt, oh, diese Transaktion hat genau diese Differenz mit sich gebracht. Das ist natürlich Quatsch. Wir sagen bewusst nicht, diese Transaktion bringt 200.000 FFO oder irgendwas in der Art, weil die Firma bleibt ja dazwischen nicht stehen. Die Transaktion hat einen FFO-Effekt, aber dazwischen haben wir Mitarbeiter eingestellt. In Klammern, manchmal haben uns auch welche verlassen. Wir haben Mieterfolge gehabt, manchmal auch vielleicht Mieter verloren. Wir haben irgendwelche Kostenveränderungen gehabt. Wir versuchen immer zum Zeitpunkt einer Pressemeldung den aktuellsten Stand, wo heute die Wassermarke ist, was ist annualisierte FFO, zu kommunizieren. Das sind alle Veränderungen seit der letzten Meldung drin, nach bestem Wissen und Gewissen. Theoretisch könnte es sein, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, wenn wir 2 Monate lang keine Mieterfolge hatten, aber 5 Mitarbeiter eingestellt haben mit Blick auf das weitere Wachstum und dann haben wir ein Objekt gekauft, dann könnte theoretisch der Pegel auch mal niedriger sein. Unwahrscheinlich, aber kann vom Ablauf her, aber es kann tatsächlich sein, weil dann eben die 5 Mitarbeiter sicherlich dann mehr bringen als ein einzelner Netto, den wir irgendwo dann eingesammelt haben. Also deswegen kann ich an der Stelle nur an diejenigen, die jetzt hier zumindest drin sind, bitte appellieren, nehmt es bitte als immer als Marke, wo steht die Pharma, wo ist der, wenn das Portfolio sozusagen komplett vervollständigt ist, alle Objekte drin sind, alle Baumaßnahmen durch sind, wo stehen wir dann? Weil das aus unserer Sicht immer die Erfolgsmarke ist, der annualisierte FFO. Und diese Information möchten wir eben möglichst oft und möglichst präzise weitergeben. Bitte daraus nicht Querrückschlüsse schließen, was ganz exakt welches Objekt in welchem Umfang bringt. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Nur mal als Gedankenspiel angenommen, wir würden ein Objekt zu 100% mit Cash kaufen. Das heißt, wir haben in dem Moment, wo wir dann die Meldung machen, haben wir dann die Aussage, oh, das Objekt mit 300.000 Euro Miete bringt 300.000 FFO, vereinfacht gesagt. In dem Augenblick, wo wir eine Finanzierung drauflegen, die uns 100.000 Euro Zinsen kostet, sinkt der FFO, zack, genau um diese 100.000 Euro. Also allein dieser Finanzierungseffekt hätte dann, wenn man ihn später, wenn man die Finanzierung später erst durchführt, wieder einen würde ins Rückwärtsgang bringen. Das ist natürlich Unsinn. Wir rechnen die von uns entweder schon durchgeführte oder angenommene Finanzierung grundsätzlich immer gleich mit rein. Und nicht erst, ja, dass wir dann irgendwann 4 Wochen nach der Meldung, auch übrigens ist die Bank der Kreditvertrag unterschrieben, jetzt ist der FFO leider annualisiert wieder ein Stück zurückgegangen.
Also gibt auch Sinn, aber da lieferst du mir eigentlich eine Steilvorlage. Wie hoch war denn der EK-Anteil an dieser Finanzierung, an diesem Objekt?
Das publizieren wir nie, aber ihr dürft generell davon ausgehen, dass wir in diesem Umfeld, wo wir mit Objekten überschüttet werden, insgesamt sehr, sehr stark darauf achten, dass wir nicht zu viel EK einsetzen. Und bei uns in der Vergangenheit war die Faustformel, wir versuchen, Objekte möglichst zu 100% des Nettokaufpreises zu finanzieren. Letztes Jahr ist uns das durchgängig auch gelungen. Das wird, weil die Banken auch kritischer geworden sind, schwieriger. Aber ihr dürft davon ausgehen, dass wir bei einem Portfolio von 6 Objekten nicht mit einem überdurchschnittlich hohen Fremdkapitalanteil rangehen wollen. Zumal es dann eben auch ja immer wieder auch mal Hausaufgaben bei sowas gibt in solchen Objekten. Also grundsätzlich ist die, kann ich insgesamt nicht auf diese Objekte, sondern auf alle, die wir dieses Jahr bis jetzt gekauft haben, sagen, wir haben dieses Jahr erneut, wie in der Vergangenheit auch üblich, auf die Gesamtinvestition deutlich über 80% des Kaufpreises plus Nebenkosten finanzieren können. Was dann eben Umkehrschluss heißt, wir haben im Schnitt über 90% der Nettokaufpreise finanzieren können.
Na, wenn du sagst, ihr werdet gerade mit Objekten überschüttet, warum schließt du denn eine Kapitalerhöhung aus? Wäre es denn nicht sinnvoll, aus Sicht der Aktionäre dann eine Kapitalerhöhung in Betracht zu ziehen?
Wir brauchen keine.
Also wollt ihr gerade nicht mehr ankaufen, als ihr offenbar gerade vermeldet?
Wir können und werden ohne weitere Kapitalerhöhung noch eine Vielzahl weiterer Objekte kaufen. Wir brauchen keine Kapitalerhöhung. Wir haben genügend Liquidität, wir haben genügend freie Kreditlinien, wir sind in der Lage, auch Bestandskredite wieder zu revalutieren. Wir denken ja sogar, das ist im Augenblick bei der Masse an Ankäufen aber ein wenig in den Hintergrund gerückt. Wir denken sogar über mögliche Aktienrückkäufe nach. Wir brauchen keine Kapitalerhöhung, um weiter erheblich noch zu wachsen. Das ist ein Schlüssel, weshalb wir auch, glaube ich, es geschafft haben, den ja auch die Kennzahlen pro Aktie, das ist viel wichtiger als die Gesamtgröße, sondern die Kennzahlen pro Aktie so zu entwickeln, ist, dass wir eben sehr restriktiv mit unserem Eigenkapital sind, dass wir nicht einfach sagen, ach Gott, die 10 Millionen der letzten Kapitalung sind alle, dann machen wir halt wieder eine und auf die Weise Jahr für Jahr die Aktienzahl deutlich steigt. Der Schlüssel dazu, dass eine Aktie sich gut entwickelt, ist ein Schlüssel, nicht alle, aber ein Schlüssel ist, dass man tendenziell das Eigenkapital eben dort einsetzt, wo es die höchsten Renditen bringt. Und lieber dann auf renditeschwächere Investitionen schlichtweg verzichtet. Objekte, die sich schlecht finanzieren lassen, schlecht heißt für uns unter 80% des Nettokaufpreises im Regelfall, solche Objekte kaufen wir im Regelfall nicht. Im Regelfall ist bei uns ein Objekt, wo wir reelle Chancen sehen, in Richtung 100% Finanzierung zu kommen, das gucken wir uns näher an. Ein Objekt, wo wir von vornherein davon ausgehen müssen, aus welchem Grund auch immer, da müssen wir daran mit 20-30% Eigenkapital auf den Nettokaufpreis ran. Das lassen wir von vornherein links liegen.
Also würdest du sagen, es gibt jetzt gerade weder einen Kapitalflaschenhals noch einen Flaschenhals in Richtung das, was ihr euch operativ zutraut zu stemmen, sondern der Flaschenhals, wenn man bei dem Bild bleiben will, ist dann eher die Marge oder beziehungsweise der Return auf das eingesetzte Kapital. Habe ich das richtig verkürzt?
Momentan ist, was uns dieses Jahr limitieren wird, ist die Vernunft. Wir haben jetzt noch 7 Wochen. Wir haben jetzt innerhalb der letzten Wochen, ich möchte übrigens kurz erwähnen, die gestern gemeldete Transaktion ist in Wirklichkeit schon Ende Oktober beurkundet worden. Es musste aber eine sogenannte Nachbeglaubigung erfolgen und die ist wiederum erst letzte Woche durchgeführt worden, aber erfahren haben wir es erst gestern. Das heißt, ihr seht im Prinzip sozusagen den Transaktionsstand, der schon wieder 2 Wochen alt ist. Wir haben jetzt innerhalb kurzer Zeit 7, 8, 9 Objekte gekauft. Es wird dieses Jahr definitiv noch was passieren. Wer mich kennt, weiß, solche Aussagen tätige ich sehr, sehr selten, weil es immer die Grundlage und den Grundsatz gibt, erst wenn wir beim Notar unterschrieben haben, sind wir uns wirklich sicher. Aber wir haben dermaßen viele Sachen parallel im Gange, die alle so konkret sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass davon mindestens mal das eine oder andere noch zustande kommt, sehr, sehr hoch ist. Wir brauchen aber dafür schlichtweg kein weiteres Kapital. Wir haben genügend Liquidität. Wir haben im Halbjahresbericht kommuniziert, dass wir eine Gesamtliquidität zum 30.06. hatten von rund 10 Millionen. Das ist in unserer Welt, sind das zig Millionen, viele zig Millionen an Ankaufvolumen. Wir haben seither erst für, ich glaube, 25 Millionen oder sowas eingekauft. 20, irgendwie sowas in der Dimension. Also ist jedenfalls noch genug Munition da, um noch viele weitere Objekte zu kaufen. Und bevor wir an eine Kapitalerhöhung denken, würden wir erstmal zusehen, dass wir die ein oder andere Bestandsfinanzierung aufstocken, damit frische Mittel freisetzen. Nur wenn wir dann immer noch den Eindruck haben, wir können noch mehr Gas geben, dann könnte rein theoretisch irgendwann eine Kapitalerhöhung denkbar werden, aber das sehe ich derzeit nicht und ich glaube auch nicht die nächsten 2 Jahre.
Okay, das habe ich verstanden, aber jetzt habe ich noch eine Frage im Anschluss daran, weil das korrespondiert auch mit dem, was ich vorhin mit Angelus besprochen hatte im Vorgespräch. Wo siehst du denn DePharma jetzt quasi in der Zukunft? Sagen wir jetzt einfach mal diese plumpe Frage, wo siehst du sie in 10 Jahren, die DePharma? Ist es so, dass ihr immer größer werdet, was das Portfolio angeht, oder könntest du dir auch vorstellen, dass ihr vielleicht eher in eurer Größe bleibt und dann eher dazu übergeht zu sagen, an irgendeinem Punkt schütten wir vielleicht Sonderdividenden aus, weil wir einen Teil des Portfolios verkaufen. Also was ist jetzt so dein 10-Jahres-Plan? Wo soll die Pharma in 10 Jahren stehen? Habt ihr dann meinetwegen eher 1000 Objekte als 100 oder wie ist dein Gedankengang dahingehend?
Da würde mich jetzt ehrlich gesagt mal interessieren, Angelus, was hast du denn vorhin gesagt?
Jetzt habe ich dich in die Schwierigkeiten gebracht, ja. Es ging, Angelus, bevor du gleich komplett gar nicht weißt, was ich meine, es ging vor allem darum, was hat ihn von Kaufland jetzt zu DePharma gebracht? Und da hat er mir so sinngemäß gesagt, es ist halt viel schöner, Dinge wachsen zu sehen, ne?
Ja, das unterschreibe ich jetzt einfach mal so, Christian. Das ist, glaube ich, schon der Punkt, weil von Seiten der Objekte, die am Markt da sind, auch wirklich die Opportunitäten wieder kommen werden. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt. Es ist allerdings nicht das Wachstum um des Wachstums willen. Der Matthias kann da sicherlich nochmal mit anschließen, weil es wird weiterhin mit geschärftem Auge jedes Objekt für Objekt angesehen. Nur die Objekte kommen zahlreicher und sie sind auch, wie du schon festgestellt hast, Christian, an anderen Orten an Großstädten, höheren Orten, A-Standorten, momentan auf jeden Fall mehr zu finden. Deswegen wird da noch einiges kommen.
Bevor ich jetzt selber noch was zum Thema, wo könnten wir in 10 Jahren stehen, sage, ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir müssen das hier nicht im quasi Trialog machen. Es kann sich jeder gerne melden. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es irgendwo noch irgendeinen Sprechwunsch gibt, den ich übersehen habe. Aber ich würde euch durchaus ermuntern, auch selber Fragen zu stellen. gerne auch kritische oder fiese oder Sachen, wo er sagt, das fandet ihr jetzt in den letzten Jahren, wo ihr es verfolgt habt, vielleicht nicht so gut oder so, dass man wächst immer an Kritik und nicht nur an Lob. Also gerne auch hier die Gelegenheit nutzen, hier mit aufs Podium zu kommen. Zum Thema, wo stehen wir in 10 Jahren? Also, was ich sicher sagen würde, wir sind größer als heute. Da glaube ich, Angelus ist nicht zu uns gekommen, um dann am Ende hier irgendwie, ja, ich will nicht sagen eine Pommesbude, aber vielleicht dann doch eher einen, einen kleinen Mittelständler oder sowas zu begleiten. Ich glaube, wir werden definitiv größer sein. Da gibt es eigentlich, der Wunsch ist ausdrücklich da. Wie viel größer? Die 1000 Objekte in 10 Jahren, ja, das wäre anspruchsvoll, aber ich glaube, das ist doch noch ein Ticken weit, weil das wäre jetzt mehr als das 10-fache, 13-fache.
Christian, bringe ich auch keine komischen Ideen.
Das gibt der Markt theoretisch, glaube ich, sogar her. Allerdings müsste man dann doch deutlich aggressiver, deutlich wahlloser kaufen. Jetzt korrigiere mich, Angelus, den größten Player, den ich jetzt kenne, die Kollegen aus Weimar, sind, glaube ich, irgendwas in der Gegend von 500 oder sowas. Das ist aber schon eine Hausnummer, die haben die über viele, viele Jahrzehnte aufgebaut. Also von der Seite her größer als heute, ja, wobei in Stück ist auch gar nicht so entscheidend. Wichtiger ist ja uns auch immer, wie der Ertrag dann drauf ist und ganz wichtig, wie der Ertrag je Aktie ist. Und da komme ich dann zu dem Punkt, den du gemeint hast, Christian. Ja, es kann durchaus sein, und das haben wir von Anfang an so gesehen, es kann sein, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir feststellen, jetzt wird's, man verliert irgendwann die Kontrolle übers Portfolio. Man kriegt nicht mehr alle Projektentwicklung beispielsweise hinterher. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Da ist mein Vorstandskollege mit seinem Team auch jetzt schon sehr gefordert, also weil wir sehr viele Standorte parallel in Umbauprüfung oder Weiterentwicklungsprüfung haben. Es könnte irgendwann sein, dass man einfach merkt, die Verwaltung wird immer schwieriger, da passieren dann zu viele Dinge. Und es kann schlichtweg auch sein, dass wir feststellen, okay, wir müssten jetzt exponentiell mehr Objekte kaufen, um dann den Cashflow sozusagen wieder irgendwie unterzukriegen. Das ergibt aber keinen Sinn. Dann wäre eher der Weg tatsächlich ab einem bestimmten Punkt nicht Sonderausschüttung, Christian, sondern dann tatsächlich das Thema Aktienrückkäufe als weitere Komponente, die Kennzahlen je Aktie zu steigern. Das ist ein Punkt, wo wir nicht wissen, ob und wann der irgendwann kommt. Momentan haben wir nicht das Gefühl, dass wir irgendwo jetzt hier kurz davor sind, eine kritische Größe zu erreichen. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die dann jetzt, wenn man von heute 75 auf 100 beispielsweise wachsen würde, dass das was Grundlegendes verändert. Aber wir beobachten es ständig, wir hinterfragen das ständig. Das haben wir bei 10 Objekten, haben wir gesagt, wir wissen nicht, ob 30 oder 40 Objekte irgendwann dann schon vielleicht das Ende der Fahnenstange ist. Und wir wissen heute nicht, ob irgendwann 100, 120 oder mehr Objekte irgendwann eine Größe ist, wo wir sagen, ui, jetzt fangen wir an, irgendwo eine Basis zu, oder Grund- oder strukturelle Probleme zu sehen. Ich möchte aber per heute nicht zu weit ins Detail gehen, weil wir diskutieren, wie manche wissen ja auch intern schon, eine, ich nenne es mal Agenda 2030. Da werden wir irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft, werden wir dazu auch konkret uns äußern, wo wir dann hinwollen, wo wir stehen wollen von heute aus, also in 6 Jahren. Wir hatten ja analog dazu vor 4 Jahren die Agenda 2025, also die Planung DEFARMA 2025 publiziert und dann erfreulicherweise auch nach 2 Jahren nochmal erhöhen können. Da sind wir auf ganz gutem Weg. Die annualisiert 13 Millionen FFO zum Ende nächsten Jahres. Also das wären dann 2,70 Euro je Aktie, dass wir die tatsächlich erreichen können. Und wir werden analog dazu sicherlich auch Eckdaten als Orientierung geben, wo wir uns dann in 6 Jahren, wo wir da stehen wollen.
Ja, kann ich auch verstehen. Ich schätze ja auch diese Gemächlichkeit, die das Unternehmen DEFARMA an den Tag legt. Aber am Ende seid ihr noch ein Aktienunternehmen. Und wenn ich es jetzt so rein als Investor mir anschaue, klar, seit IPO habt ihr top performt. Ich habe es mir heute nochmal angeschaut, es müsste ja ungefähr 25% CAGR sein, also 25% per anno. Aber wenn ich mir die letzten 5 Jahre anschaue, dann hat ja tatsächlich DEFARMA den MSCI World underperformed, sofern ich mich ja nicht vollkommen falsch liege oder die Dividende nicht richtig reingerechnet habe. Glaubst du denn nicht, dass diese Gemächlichkeit vielleicht etwas ist, was euch auch langfristig zum Underperformer führen wird?
Also ich verweise da auf den schönen Spruch von Herrn Costolani mit dem Herrchen und dem Hund. was die Bewertung angeht. Mal läuft das Herrchen voraus, mal läuft der Hund voraus, aber auf lange Sicht kommen sie dann gemeinsam am Ziel an. Unsere operative Entwicklung war bisher in jedem Jahr plus im zweistelligen Prozentbereich plus. Auf lange Sicht sagt, glaube ich, die Statistik, korrigiere mich, dass man mit Aktien 8 bis 10% pro Jahr erreicht. Das heißt, wenn es uns gelingt, auch weiterhin mit 10% oder mehr pro Jahr die Kennzahlen zu steigern, das Ganze ohne Kapitalerhöhung, dann müssten wir nach Adam Riese mindestens den Markt erreichen. Wenn wir stärker als 10% wachsen oder vielleicht sogar noch als weitere Komponente Aktien zurückkaufen, dann müssen wir den Markt schlagen. Ob das jetzt auf einen ein-, zwei- oder Fünf-Jahres-Zeitraum die richtige Aussage ist, das muss man gucken. Wenn man sich die letzten 5 Jahre zurück anguckt, was heißt das speziell für uns als Immobilienfirma im Einzelhandel? Wir hatten innerhalb der letzten 5 Jahre erst Corona. Das hat bei uns operativ kaum Bremsspuren hinterlassen, hat allerdings tatsächlich durchaus ein paar Kursverwerfungen phasenweise mit sich gebracht. Kaum war Corona so mehr oder weniger dann geistig durch, ist Herr Putin in der Ukraine einmarschiert, hat den gesamten Immobiliensektor dann mittelbar dann durch das Thema Energiepreise und in der Folge dann vor allem Zinsen komplett auf den Kopf gestellt. Wir haben unser Börsenkurs ist dadurch auch unter Druck gekommen. Wir haben in der Spitze von irgendwie ungefähr rund 30 Euro, war ganz kurz mal überschritten gewesen, auf etwa 20 verloren. Das war der größte Rückgang in der Firmengeschichte. In unseren Kennzahlen hat man niemals zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwelche Effekte dieser Art gesehen. Aber die Bewertung ist halt einfach schlechter geworden. Da können wir letztlich unterm Strich nichts machen. Wenn dann eben wir in Sippenhaft genommen werden mit der gesamten Branche, ja, ist halt so. Inzwischen haben viele Investoren, glaube ich, erkannt, dass das möglicherweise ein bisschen übertrieben war. Unser Kurs steht aktuell bei etwa 28, also nahezu am Allzeithoch. Da gibt es jetzt nicht sehr viele Immobilienaktien, die das von sich sagen können. Aber wir sind damit immer noch signifikant niedriger bewertet, wenn man die Relation zum analysierten FFO sich anschaut, als es eben vor, ja, 2,5, 3 Jahren war. Wo dann der angemessene Wert ist, das entscheidet der Markt. Ich fühle mich persönlich nicht unter Druck gesetzt vom aktuellen Kurs, bin aber auch durchaus realistisch genug, um zu wissen, wir können durchaus schon froh sein, dass es bei uns einigermaßen anerkannt wird, dass wir hier uns von der Branche haben abkoppeln können. Es gibt genügend andere Gesellschaften, die auch dann vielleicht gar nicht mal so schlecht dastehen innerhalb der Branche, die aber dann auch ja immer noch weit von ihren Höchststellen entfernt sind. Aber um die Frage klar zu beantworten, wenn ich glauben würde, dass wir die nächsten 5 Jahre den MSCI underperformen, dann würde ich die Pharma verkaufen und würde stattdessen mein Geld in ETFs anlegen.
Ja, das habe ich mir gedacht, dass du das nicht machen willst. Aber das führt mich ja zur nächsten Frage. Ich habe
Stopp,
mich heute
bevor du die
häufiger
nächste
das
Frage
Wort.
stellst. Wir haben hier
Bitte?
tatsächlich gerade, Entschuldigung, einen Sprechwunsch vor einiger Zeit angenommen. Das ist der
Na, dann
Tim.
her damit.
Genau. Sorry, dass wir jetzt das noch zu Ende gebracht haben, aber stell gerne deine Frage.
Nein, alles gut. Das passt auch so ein bisschen zu der Frage, die ich habe. Das ist für mich nämlich gerade alles ein bisschen, ja,
Bei mir wird Tim nur als
inkongruent.
Zuhörer angezeigt. Aber es kann auch an Twitter liegen.
Hört man mich?
Ich ja.
Ja, okay. Genau. Also das ist für mich alles gerade ein bisschen inkongruent. Gerade, oder was heißt gerade, ganz am Anfang wurde darüber geredet, ja, neues Personal, damit auch Kontakte zu institutionellen Investoren. Jetzt hier auf der anderen Seite hört man jetzt so Sachen Richtung Aktienrückkauf. Ich meine, die Liquidität der DPharma an der Börse muss man, glaube ich, nicht ansprechen, dass die stark schwankend ist, was ja Aktienrückkäufe deutlich erschweren würde. Und ich vermute mal nicht, dass die zurückgekauften Aktien dann aus dem Privatbestand des CEOs kommen würden, wo ja genug vorhanden wären. Zusammen mit dem Verzicht auf eine Kapitalerhöhung. Da wäre mir vielleicht noch mal eine kurze Ausführung, wie das bei euch organisatorisch im Gedanken zusammenpasst, weil für mich sind das gerade ein paar Gegensätzlichkeiten, wo ich mich gerade frage, über die Sinnhaftigkeit überhaupt darüber nachzudenken, um es mal so zu sagen.
Ja, vielen Dank. Ich möchte auch in dem Kontext darauf hinweisen, ich lese, wenn auch mit gewissen Schwierigkeiten, auch die Fragen, die direkt auf Twitter bzw. X gestellt werden. Da hat Tobi Baird hat in die gleiche Kerbe gehauen. Ich zitiere, einerseits denkt die Pharma über Aktienrückkäufe nach, potenziell Aktienkurs steigernd. Andererseits fanden 2024 keine Insiderkäufe statt. Wie konfident sind die Insider hinsichtlich des Aktienkurses? Also zum einen darf ich darauf hinweisen, ich habe schon einen ganz netten Bestand, habe zwar gelegentlich auch bei wesentlich tieferen Kursen immer wieder dazugekauft, aber auch meine Taschen sind nicht beliebig tief und man soll ja auch nicht alles komplett auf eine Karte setzen. Also ein paar kleine Aktienbestände habe ich neben der Pharma dann auch noch. Auch andere Organe haben in der Vergangenheit auch vor allem bei tieferen Kursen immer wieder gekauft. Ja, ich würde, glaube ich, aus dem Nicht-Kaufen zu jedem Zeitpunkt nicht unbedingt schließen, dass man nicht an die Aktie kauft. Ich möchte umgekehrt auch darauf hinweisen, dass mir nicht bekannt wäre, dass es irgendwie Verkäufe gegeben hätte. Also glaube ich, kein Vorstand oder Aufsichtsrat sieht momentan irgendwie dann das aktuelle Kursniveau als so hoch an, dass er dann lieber mal ein paar Stücke abgeben möchte. Wie passt das mit Aktienrückkäufen zusammen? Es ist ganz simpel. Es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten, den FFO je Aktie zu steigern. Das eine ist, die Erträge steigern, sprich im Wesentlichen bei uns bezogen auf Objekte zukaufen, in Klammern natürlich auch im Bestand ein bisschen Mieterfolge, aber der größte Hebel sind Objektkäufe. Die zweite Möglichkeit ist, die Erträge, wenn man die Erträge nicht steigern kann, die Kosten zu senken. Das passiert bei uns im kleinen Umfang dadurch, dass wir permanent unsere Kredite tilgen und dadurch dann nach und nach die Kosten sozusagen sinken, also die Finanzierungskosten zumindest. Im kleinen Umfang kann man vielleicht hier und dort auch in Objekten Dinge optimieren, aber den ganz großen Hebel kann man hier nicht ansetzen. Und die dritte Komponente ist, wenn alle Kennzahlen gleich bleiben, die Aktienzahl reduzieren, indem man Aktien zurückhäuft, was dann bei gleichen Kennzahlen dann zu signifikant steigenden Kennzahlen je Aktie führen kann. Und das ist, wenn man sich mal mit Kapitalmarkt Analysen beschäftigt, offensichtlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei vielen Firmen. Apple lässt grüßen. Apple hat, ich glaube, Christian, da weißt du genauer wie ich, ich glaube vom Bauch her in den letzten 10 Jahren die Hälfte seiner Aktien zurückgekauft oder irgendwie sowas und hat damit rechnerisch natürlich alle Kennzahlen an die Aktie dann verdoppelt. Bei identischen Kennzahlen, ich muss jetzt gestehen, ich habe Apple nur sehr am Rande auf dem Schirm, aber das ist eine reine mathematische Funktion. Wenn wir in der Lage sind, unser Kapital, das wir noch frei verfügbar haben, in neue Objekte mit, ich sage jetzt einfach plakativ, mit 20% Rendite auf das angesetzte Kapital, also immer in FFO gerechnet. Der FFO ist für uns das Nettoergebnis plus Abschreibung. Wenn wir das mit 20% investieren können, dann ist das sozusagen die Benchmark, was wir dann mit dem Geld anstellen können, wie viel zusätzlichen Ertrag können wir hier generieren. Wenn wir in das eigene Portfolio durch Aktienrückkäufe zum Beispiel mit Faktor 10, also sprich zum 10-fachen FFO, über die Börse Aktien kaufen, dann ist das schlechter als Neuanlagen, aber immer noch wesentlich besser als das Geld rumliegen lassen. Weil dann bringt es im aktuellen Umfeld vielleicht 2,5% oder 3% Festgeldzinsen. Wenn wir umgekehrt, jetzt auch mal noch weiter gedacht, theoretisch einfach 10 Millionen zusätzliches Kapital durch Kredite aufnehmen könnten, mit 4% und dafür dann Aktien mit zum Beispiel rechnerisch aktuell 9% Rendite zurückkaufen, FFO-Rendite, dann würden wir eine erhebliche Verbesserung der Kennzahlen erreichen. Das sind jetzt wirklich nur mathematische Denkmodelle, aber die muss man als Unternehmen, als Unternehmer, muss man die eben mit einbeziehen. Und da kann tatsächlich ein Aktienrückkauf dann irgendwann, je nachdem, wie unsere Liquiditätssituation ist, wie wir das Marktumfeld, was weitere Käufe angeht, einschätzen, kann eine attraktive Möglichkeit sein, zusätzlich zu dem Wachstum über Objektkäufe die Kennzahlen, die Aktie weiter zu verbessern. Das Thema war bis vor, ich sage jetzt mal 2 Jahren, glaube ich, bei uns eher theoretisch auf der Agenda. Aber dadurch, dass wir dann eben tatsächlich jetzt gesehen haben, die Preise sind runtergekommen, wir brauchen wirklich wenig Eigenkapital für die Zukäufe. Wir wissen auch umgekehrt, dass wir im Verkauf hier Möglichkeit haben, da haben wir ja dieses Jahr ein Objekt verkauft, wo wir aus einem relativ gesehen eher mittelgroßen Objekt einen großen Cash-Zufluss hatten. Und um auch diese Frage zu beantworten, die wurde von Nordbaum gestellt. Ja, wir prüfen auch weiterhin selektiv Verkäufe. Wir haben auch ein Objekt verkauft, da ist allerdings noch eine aufschiebende Bedingung. Deswegen ist das noch nicht im Detail kommuniziert. Ist auch im Vergleich nicht so eine riesenbedeutende Thematik. Da wird der Vollzug wahrscheinlich erst irgendwann im kommenden Jahr sein. Aber wir werden auch künftig hier und dort Verkäufe tätigen. Der Angelus Bernreuther ist nicht zuletzt bei uns, um auch in dem Bereich uns zu unterstützen, systematisch auch hier und dort mal Verkäufe zu prüfen, und nicht eher zufallsgetrieben mal hier und dort ein einzelnes Objekt. Wir haben in der gesamten Firmengeschichte erst 4,5 Objekte verkauft, also 4 richtige und ein Teilobjekt. Wenn wir in dem Bereich etwas systematischer auch rangehen, das heißt nicht, dass wir dann das halbe Portfolio verkaufen, aber dann eben doch systematisch vielleicht 2-3 Objekte pro Jahr möglicherweise verkaufen und dadurch relativ viel Cash freisetzen, dann kann tatsächlich irgendwann die Situation entstehen, durch die Verkäufe und auch Aufvalutierung von Bestandsdarlehen kommt so viel Liquidität rein, dass wir für Dividende plus Käufe plus Investitionen im Bestand trotzdem zu wenig ausgeben und dann eben tatsächlich den Rest in Aktienrückkäufe stecken können. Das war ein sehr weiter Bogen, aber ich hoffe, dass die Frage damit beantwortet ist.
Jein, mir erschließt sich der strategische Mehrwert durch Aktienrückkäufe zumindest in diesem Jahrzehnt immer noch nicht, weil Deutschland ist groß genug, es gibt genug Wachstumsmöglichkeiten. Der andere Teil meiner Frage ging ja noch drauf bezüglich der institutionellen Investoren. Also wenn es da tatsächlich Unterhaltungen gibt, die brauchen ja für einen Einstieg eine gewisse Liquidität. Diese Liquidität bietet der Markt ja äußerst selten, dass man sich wirklich als institutioneller Investor mit einem bedeutenden Anteil seines Fonds dann doch mit Aktien eindecken kann, was ja wiederum eine Kapitalerhöhung oder aus ihrem Bestand einen Privatverkauf benötigen würde. Auf welchen dieser zwei Punkte liegt da im Zweifelsfall bei der D-Pharma die höhere Priorität?
Also mal ganz ehrlich, wir haben aktuell einen Börsenwert von ungefähr 130 Millionen. Davon sind ungefähr 70% im Streubesitz. Das bedeutet vereinfacht gesagt, wir haben ungefähr 100 Millionen Free Float. Also jetzt mal grob gerechnet. Selbst wenn diese Summe doppelt oder dreimal so hoch wäre, hieße bei identischen Aktienstruktur, Aktienzahl, das hieße rechnerisch ein Aktienkurs, der irgendwo bei 80 Euro liegen müsste. Selbst dann wären wir immer noch im Small-Cap-Bereich. Jetzt sind wir irgendwo an der Schwelle zwischen Micro und Small-Cap. Und selbst dann hätten wir immer noch das Problem, dass für viele Institutionelle die Aktie schlichtweg zu illiquide wäre. Das Problem löst sich erst allmählich im Bereich vielleicht von 400, 500 Millionen. Da werden wir durch normales organisches Wachstum und auch durch noch so viele Kapitalhöhen, die wir dann theoretisch machen müssten in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, um dann noch viel mehr Objekte zu kaufen, ganz sicher nicht hinkommen. Dann würde auch noch nicht mal eine komplette Umplatzierung meiner eigenen Aktien was Signifikantes ändern, weil dann haben wir halt auch nur den Streubesitz dann halt um nochmals ein paar Prozent erhöht. Also kurz und bündig. Es ist illusorisch anzunehmen, dass mit dem, was wir als Firma realistischerweise tun könnten, wir für Institutionelle wirklich attraktiv werden, die nicht akzeptieren, dass wir eine marktenge Aktie sind. Das ist schlichtweg, da können wir nichts dran machen. Das Einzige, was wir tatsächlich machen können, ist die Aktie durch möglichst starke Verbesserung der Unternehmenskennzahlen so attraktiv machen, dass tatsächlich Leute sagen, gut, ist zwar marktenge, aber ich will dabei sein. Und im Extremfall, wenn keiner die Aktie haben will, umso billiger sind Aktienrückkäufe. Das ist also dann jetzt bezogen auf die Aktionäre, die drin bleiben, die nicht irgendwo sagen, hier bloß weil der Kurs niedrig ist oder vielleicht auch mäßig läuft. Und irgendwann hat es dann möglicherweise einen Effekt. Also in dem Augenblick, wo wir jetzt mal überspitzt gesagt zum 5-fachen FFO unsere eigene Aktie kaufen können, dann wäre es bescheuert, noch mühsam externe Objekte zu kaufen und zu verwalten, statt einfach die Überschüsse einfach ins eigene Portfolio zu stecken und nach dann eben im Extremfall, in der Theorie jedenfalls, dann nach und nach alle ausstehenden Aktien aufzukaufen. Das ist jetzt, wie gesagt, eine sehr theoretische Herangehensweise. Das wird nicht passieren, realistischerweise. Aber es ist recht simpel, nur um dann um theoretisch die Option offen zu haben, ein bisschen attraktiver für irgendwelche Institutionellen zu haben, die sich herablassen, dann bei uns doch mal, obwohl wir ja so illiquide sind, Aktien kaufen zu wollen, nur um das irgendwie dann zu machen, dann nicht Aktien zurückzukaufen, das ergibt keinen Sinn. Es ist was ganz anderes, wenn wir heute eine Market Cap hätten von 500 Millionen und dann sagen würden, okay, durch Aktienrückkäufe, da würde man ja tatsächlich dann nach und nach vielleicht dann aus dem jetzt noch attraktiven Bereich sich dann verabschieden nach unten. Da, glaube ich, wäre so eine Fragestellung eher relevant. Aber wir sind so weit weg von einem Bereich, wo Institutionelle typischerweise dann das machen. Und diese Schwelle wird ja auch nicht niedriger, die wird eher höher im Laufe der Jahre. Also da können wir im Prinzip organisch niemals reinwachsen. Und was wir sicherlich nicht machen, ist, dass wir dann irgendwie irgendwelche Übernahmen tätigen oder sowas gegen Aktien, nur um diese kritische Größe auf Teufel komm raus zu erreichen. Ich war viele Jahre Finanzanalyst. Meiner Erfahrung nach haben die meisten Übernahmen keinen Mehrwert geschaffen. Die Firmen, die auf lange Sicht die größten Ertragssteigerungen für ihre Aktionäre, egal ob durch Dividende oder durch Kurssteigerung hatten, waren eigentlich die Firmen, die relativ langweilig vor sich hingewachsen sind. Ich habe vorhin schmunzeln müssen, als Christian sagt, wie war das nochmal die Formulierung, dass das irgendwie ja so eher, ja, nicht so einen vom Hocker reißt oder so. Aber ich kann nur sagen, wenn es einem wirklich gelingt, auch die nächsten 10 Jahre jedes Jahr zweistellig zu wachsen, das möchte ich mal sehen, wie viele Unternehmen das tatsächlich schaffen.
Ja, ich spiele da ja immer den Advocatus Diaboli. Das ist ja nie meine Meinung.
Ja, das wäre durchaus bemerkenswert. Okay, nein, gut, jetzt ist mir das alles deutlich, deutlich klarer. Ich bin auch ein bisschen beruhigter. Dankeschön.
Ja, Christian, du hast bestimmt noch eine Latte an Fragen, aber vielen Dank erstmal, Tim, für deine Fragen. Wer möchte sonst noch, gerne einfach aufs Podium und irgendwas sagen. Ich vermisse im Übrigen auch, außer den wenigen Fragen, die Christian gestellt hat, irgendwo dann Dinge, die jetzt so ein bisschen in die Firmengeschichte reintauchen. Da würde ich mich auch freuen, wenn der eine oder andere diese einmalige Sonderspace-Situation nutzt, um auch der Stelle was zu machen. Oder, was ich auch schon erwähnt habe, vielleicht mal gezielt Fragen stellt, die eher Angelus beantworten kann, die in die Richtung gehen, hier irgendwo Insights aus der speziell Lebensmittel-Einzelhandelsbranche, Immobilien. Da habt ihr jetzt eine Möglichkeit, auch Dinge zu erfragen, die auch ich nicht beantworten könnte. Ich habe gerade einen Sprechwunsch von Achilles angenommen. Na, hat es geklappt?
Hallo, hallo.
Jawohl.
Hört man mich?
Ja.
Vielen Dank. Ich hätte eine operative Frage. Und zwar habt ihr jetzt ein, sag ich mal, Konvolut an kleinen Fachmärkten gekauft, die ja alle höchstwahrscheinlich sehr unterschiedliche Verträge haben. Was ich immer schätze, ist der hohe Grad an Wertsicherungsklauseln im Defarma-Portfolio. Wie lange dauert es und wie macht ihr es, die bestehenden Verträge auf unseren euren Standard anzugleichen?
Ja, eine sehr gute Frage. Also zunächst einmal ist es tatsächlich so, dass bezogen auf die Mieterträge derzeit etwa 92% aller Mieterträge im gesamten Defarma-Portfolio wertgesichert sind. Also sie unterliegen einer Wertsicherungsklausel, sind in der Regel an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Das heißt, wenn vereinfacht gesagt, wenn die Verbraucherpreise, also die Inflation steigt, also wenn es Inflation gibt, so gesehen, nach einer gewissen Zeit dürfen wir dann die Mieten automatisch anpassen. Das ist ein großer Vorteil. Wir müssen nicht wie viele Branchen dann nach und nach ihre Preise irgendwie erhöhen. Irgendwelche Autozulieferer müssen dann versuchen, ihre steigenden Kosten irgendwie auf ihre Kunden umzulegen. Und ja, wenn der Wettbewerber das erst später tut, dann sind sie plötzlich kundenlos. Bei uns ist das ein gewissen Grad an Automatismus. Einen Standard dafür gibt es in dem Sinne nicht. Ich habe selber einen ausführlichen Blogpost vor einiger Zeit geschrieben, als dieses Thema mal aktueller wurde. Es gibt Indexklauseln wie Sand am Meer. Es gibt unfassbar viele Varianten. Es gibt grobe Grundmuster, sage ich jetzt mal. Die sind ähnlich, aber selbst mit einem und demselben Mieter, teilweise wirklich fast ja buchstäblich in der gleichen Stadt oder in der Nachbarstadt, können die Klauseln ganz unterschiedlich aussehen, weil diese Klauseln wurden in der Regel beim ursprünglichen Bau des Objektes oder beim Ersteinmieten des Mieters verhandelt, und zwar zwischen dem damaligen Mieter mit seinem damaligen Standard, mit dem damaligen Mitarbeiter in der damaligen regionalen Struktur, mit einem Verkäufer oder mit einem Voreigentümer, Voreigentümer oftmals von uns, der damals seine eigenen Überlegungen hatte. Und je nachdem, wer da ganz genau mit wem verhandelt hat, sehen die Klauseln aus genau der gleichen Gegend, aus genau dem gleichen, mit genau dem gleichen Mieter trotzdem ganz anders aus. Typisch ist, in sehr, sehr vielen Fällen, dass eine Veränderung des Verbraucherpreisindex von beispielsweise 10% vereinbart wird. Also sprich, erst wenn dann mindestens 10% Anstieg passiert sind, dann darf überhaupt eine Anpassung erfolgen. Sehr häufig wird vereinbart, dass nicht 1:1 die Miete dann um diese 10% angepasst wird, sondern beispielsweise nur um 50, 60 oder 70 oder 80%. Das ist dann aber schon extrem unterschiedlich. Häufig wird auch sowas eingebaut wie ein Abstand, also dass beispielsweise zwei Mieterhöhungen höchstens, ja, oder dann erst mindestens 2 Jahre vergehen müssen, bevor die nächste Mieterhöhung kommt. Manchmal sind es auch 3 Jahre oder 5 Jahre. Alles schon gehabt. Wir hatten auch schon mal eine Klausel, die haben wir dann allerdings selber rausverhandelt, dass innerhalb von 10 Jahren nur 2 Erhöhungen stattfinden dürfen. Das ist also im Extremfall, wenn man dann die erste Erhöhung hat, dann ist die zweite vielleicht schon nach 2 Jahren fällig, weil der Index so stark gestiegen ist. Siehe jetzt hier vor 2 Jahren die starke Inflation. Und dann darf man 8 Jahre lang, egal was passiert, nicht mehr erhöhen. Das ist natürlich potenziell mörderisch. Wenn man eben eine hohe Inflation hat, dann schmilzt einem ja die Miete regelrecht zwischen den Fingern weg. Wie lange brauchen wir, um auf einen Standard zu kommen? Ich sage jetzt mal ganz brutal, bei Mietern wie Aldi, Lidl, Kaufland, Rossmann, Kick oder Ähnlichen niemals. Weil diese Mieter normalerweise ihre bestehende Indexklausel nie wieder anfassen lassen. Also es ist ganz, ganz selten, dass dann der Mieter quasi am Ende der Laufzeit und seiner Verlängerungsoption angekommen ist, man dann komplett willkürlich neu verhandeln kann. Normalerweise werden diese Klauseln festgelegt und dann nur sehr, sehr selten wieder angefasst. Manchmal im Zuge von großen Investitionen und Umbaumaßnahmen, aber wenn das ist dann Teil des Gesamtpakets. Wenn beispielsweise die Klausel vorher war, ja, es darf nur alle 5 Jahre um 50% der Veränderung angepasst werden, wir sollen aber jetzt in das Objekt 2 Millionen investieren, damit dann hier ein moderner, neuer Lebensmittelmarkt ist, dann würden wir sicherlich sagen, also sorry, aber das ist ein bisschen arg dünn. Und dann wird neben der aktuellen Miethöhe, die dann gilt, und der Laufzeit dann auch gesagt, lass uns eine komplett neue Indexklausel, die dann vielleicht dann eher statt nur alle 5 Jahre, mindestens alle 2 Jahre und statt 50% Anpassung dann, 65% oder so. Aber im normalen Bestand, einfach nur, weil wir das Objekt gekauft haben und dann versuchen, mit dem Mieter zu verhandeln, kann ich nur ganz klipp und klar sagen, in der Regel kann man da nichts machen. Auch 5 oder 10 Jahre später nicht. Was im Umkehrschluss heißt, wir prüfen diese Klauseln schon beim Kauf und wir haben schon in etlichen Fällen Objekte nicht gekauft, die keine oder eine schlechte Indexierung in den Mietverträgen hatten. Weil das kann im Extremfall, ich wiederhole mich da, dazu führen, dass die Miete ja buchstäblich wertlos wird über die Jahre oder Jahrzehnte, die ein solcher Mietvertrag läuft. Das heißt, wenn die Inflation beispielsweise jährlich 10% ist und ich kann aber mangels Indexierung nicht anpassen, dann kann man sich mal nachrechnen, nach wie vielen Jahren ist im Extremfall sind die Betriebskosten, die Instandhaltungskosten der Immobilie höher als die Miete. Das kann tatsächlich passieren. Ist unwahrscheinlich, aber das ist das theoretische Risiko, das man als Vermieter bei einem nicht indexierten Mietvertrag hat. Und dieses Risiko werden wir nicht eingehen. Wie gesagt, das ist ein wichtiger Punkt in der Prüfung, auch schon vor der Zeit, als die Inflation plötzlich eine Rolle spielt. Da haben wir das sehr, sehr genau geprüft und deswegen auch eine sehr hohe Quote im Portfolio erreicht.
Super, danke. Kann ich noch eine zweite Frage zur Geschichte stellen?
Aber klar.
Wie war das damals beim Börsengang? Was musstet ihr denn da machen? Also was muss ich machen, um ein privates Unternehmen in München, ist es ja glaube ich im Mittelstandssegment, an die Börse zu bringen? Wie lief das damals?
Ja, sehr gute Frage. Also wir haben damals das Listing noch nicht einmal im Access, sondern nur im Freiverkehr durchgeführt. Also das war die niedrigste Stufe, die überhaupt geht. Wir haben damals tatsächlich, auch weil die Börse München ja mich persönlich schon kannte, also unser Aufsichtsratsvorsitzender, der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Herr Schropp, der war damals ja auch mit der VEB schon langjährig in München der Börse bekannt. Deswegen wussten die, dass das wahrscheinlich eine einigermaßen seriöse Angelegenheit ist und haben uns tatsächlich gestattet, dass wir schon nach 20 Monaten das Erstlisting hatten. Grundsätzlich ist es so, wir mussten damals das steht auch, glaube ich, bis heute auf der Homepage, eine so eine Art Selbstvorstellung machen, kein Wertpapierprospekt. Das wurde dann von der Börse geprüft. und dann brauchten wir einen Antragsteller, eine Bank. Das war damals die MWB gewesen, wenn ich recht entsinne. Und die haben dann den Antrag auf Listing gestellt und der wurde von der Börse dann eben genehmigt. Und dann waren wir im Freiverkehr. Das war damals eine sehr, sehr schlanke Lösung. Die wäre heute in der Form aber auch gar nicht mehr möglich, weil die Anforderungen selbst für Freiverkehrslisting sind gestiegen. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, wie das heute ablaufen würde, weil glücklicherweise haben wir es schon hinter uns. Aber wenn du versuchen würdest, das selber hinzukriegen, ich glaube, da bräuchte man heute dann doch möglicherweise sogar schon Wertpapierprospekt schon für Freiverkehr. Mindestens aber müsste man da wahrscheinlich deutlich mehr Aufwand treiben. Auch die Kriterien, wie groß der Streubesitz oder die potenzielle Marktkapitalisierung ist, die haben sich, glaube ich, auch deutlich verschärft. Wir hatten beim Börsengang ein Erstnotiz-Listing, ein Erstnotiz-Börsenvolumen von etwa 12 Millionen. Davon waren ungefähr die Hälfte oder so gerade mal im Streubesitz. Also das wäre heute wahrscheinlich sehr, sehr schwer, sowas hinzukriegen. Da bin ich auch der Börse München bis heute dankbar, dass die uns gestattet hat, das so zu machen, weil die Berliner Börse hatte damals unter anderem als klipp und klares Kriterium, die Firma muss mindestens 3 Jahre alt sein. Und wir wollten halt nicht nochmal 1,5 Jahre warten, um diese rein formale Hürde dann zu nehmen. Die Münchner haben uns tatsächlich gestattet, am 20. Monatsgeburtstag sozusagen der Firma dann bereits das Listing durchzuführen.
Ja, vielen Dank.
Ja, jetzt haben sich noch ein paar weitere gemeldet. Jetzt einigt euch einfach mal, wer als nächstes dann sprechen möchte. Felix W., Teilzeit-Investor ist es, glaube ich. Ihr seid beide zum Sprechen freigeschaltet, müsst nur euer Mikrofon anschalten.
So, Felix W. hier. Ich hoffe, das funktioniert. Ich mache es zum ersten Mal.
Man hört mich gut.
Wir hören dich.
Klasse, vielen Dank. Danke hier für die Möglichkeit und Ihre ausführliche Zeit. Nicht ganz zur Geschichte, zur jüngsten Geschichte vielleicht von der Defarma, dachte ich, 2 Fragen an Herrn Dr. Bernreuther und dann noch eine an Sie in Folge. Erste Möglichkeit, Sie kennenzulernen. Als erstes würde mich interessieren, warum Sie sich für die Defarma entschieden haben. Ich glaube, so wie ich das mitnehme, sind Sie ein sehr bunter Hund in der Szene, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie lange bestand der Kontakt zur Defarma bzw. mit Herrn Schrade? Was hat Sie im Endeffekt bewegt, vom, ich glaube, auch internationalen Parkett auf das rein Deutsche zu wechseln? Das wäre die erste Frage.
Ja, gerne. Dann antwortet der bunte Hund mal, Matthias, ne, den du dir hier vielleicht angelacht hast. Also zunächst einmal, ich war zwar international unterwegs, das ist richtig, aber Deutschland war immer mein Heimatmarkt in der Hinsicht. Von daher waren auch die Netzwerke am deutschen Markt sicherlich auch am weitesten in der Hinsicht gediehen. Der Matthias und Matthias Schrade in dem Fall und Matthias Stich, der andere Vorstand, insbesondere, wir kennen uns schon seit Jahren in der Hinsicht. Matthias ist dann nur mit hinzugestoßen und als das Thema aufkam, wir können Verstärkung in der Transaktion mit einem expliziten Standbein in der Immobilienbranche auch noch vertragen, habe ich mir Ende letzten Jahres die Defarma mal näher angesehen. Und Matthias, ich glaube, so viel darf man sagen, wir waren auf relativ schneller Ebene uns einig, dass die Story zueinander passt und dass auch die Menschen zueinander passen, dass man das Unternehmen mit den angekündigten Zielen, die wir uns setzen wollen, auch weiter voranbringen können. Das Reizvolle ist sicherlich für mich gar nicht so sehr, ob es groß oder klein ist, sondern das Thema, wo man wirklich was bewegen kann, wo man was gestalten kann. Ich war bei einer kleinen Firma vorher, konnte viel aufbauen, lernen, bewegen. Ich war, das ist richtig, bei einem größeren Unternehmen, Konzern, hört die Schwarzgruppe nicht so gerne, aber im Endeffekt ist es ein sehr, sehr großes Unternehmen und freue mich jetzt wieder mit einer kleineren Mannschaft und einem kleineren Umfeld, aber auch wieder direkt am Hebel etwas nach vorne treiben zu können.
Klasse, vielen Dank. Jetzt habe ich zwar vieles nicht gehört aufgrund von technischen Problemen, ich werde es aber sicher nachhören. Vielen Dank jedenfalls für Ihre ausführliche Antwort. Die zweite Frage Frage an Sie wäre, der erste Eindruck, den Sie hatten vom Portfolio insgesamt, ich glaube, Sie schauen es ja auch gerade wirklich physisch durch. Sehen Sie irgendwo noch Investitionsstau, der Sie überrascht, oder sind die Objekte in dem starken Zustand, wie wir sie als Externe vermuten?
Nun, jetzt bin ich noch nicht im Detail drin, wie der Matthias an der Stelle sicherlich jede einzelne Zahl, was ich sehr bewundernswert finde, auch zu den Objekten weiß, nicht zuletzt aus dem Ankauf. Ich glaube, was die DePharma geschafft hat, ist jetzt schon mit dem Blick auf die Zukunft die Themen anzukaufen, auch Risiken einzuschätzen, dann längerfristige Verträge auf die Objekte zu setzen und dann auch zu sehen, was man mit dem Mieter gemeinsam, aber dann, Matthias, zur gegebenen Zeit, eben wenn Mietvertragsverhandlungen anstehen, weiter fort rantragen können. Da gibt es bei kleineren Objekten kleinere Themen und bei größeren, Matthias hatte vorhin ein Objekt angesprochen, was jetzt, glaube ich, tipptopp dasteht mit Radeberg. Da muss man schon ein bisschen mehr Gehirnschmalz hineinstecken und vielleicht auch die Mieter mit ranziehen. Aber insgesamt auf das Portfolio, und Matthias, korrigier mich, es sind jetzt und auch schon seit längerem deutlich über 90%, gerade jetzt bei 96% Vermietungsstand. Das ist wirklich eine sehr gute Quote, und von der Quote aus kann man dann auch mit dem Mieter zusammen dann auch die Investitionen tätigen, die ja dann aber auch meistens mit besseren Mietflächen, besseren Zuschnitten und Ähnlichem mit einhergehen.
Ja, also wir haben grundsätzlich, wir hatten und haben keine Leerstandsprobleme, weil wir uns immer um solche Themen schon beim Ankauf Gedanken machen. Es gibt auch diesen schönen Begriff der Drittverwendungsfähigkeit. Ich habe vorhin erwähnt, da ist in Merseburg Penny ausgezogen und da gab es einen fliegenden Wechsel zu Action. Action hat diese Fläche fast wie sie ist übernommen. Also da musste ein bisschen was gemacht werden, aber das ist jetzt nicht so, dass man dann alles auf links drehen muss. Es gibt eben auch Gebäude, da ist das nicht so einfach. Also ich sage jetzt mal exemplarisch ein mehrgeschossiger C&A beispielsweise. Wenn der aus irgendeinem Grund rausgeht, ja, was mache ich denn damit? Also ich kann ins Erdgeschoss relativ problemlos irgendwas anderes reinkriegen, aber in den ersten Stock kann ich da nicht einen anderen zweiten Mieter reinsetzen. Insbesondere dann nicht, wenn der C&A dann im ersten Stock erschlossen ist, zum Beispiel durch eine Rolltreppe aus dem Erdgeschoss, die ja dann mitten in der Mietfläche des Erdgeschossmieters stehen wird. Also es ist ein ganz triviales Beispiel, aber mehrgeschossige, auch H&M wäre das gleiche Thema, also ein mehrgeschossiger H&M, solange der drin ist, alles gut. Aber wenn er nicht mehr drin ist, aus welchem Grund auch immer, habe ich ein Problem. Karstadt ist ja ein sehr bekanntes Thema. Die Karstadt-Gebäude sind im Wesentlichen, mal ganz brutal gesagt, wertvoll, weil es wertvolle Grundstücke in Bestlagen in der Innenstadt sind. Die Gebäude selber sind, wenn kein Karstadt als Kaufhaus drin ist, ganz, ganz schwer irgendwie sinnvoll anders zu verwerten, weil diese Flächenstruktur nicht drittverwendungsfähig ist. Diese Art von Objekten kaufen wir einfach nicht. Was wir kaufen, sind im Idealfall ja ganz langweilige, man spricht auch gerne von Schuhschachteln nebeneinander. Das heißt, Objekte, wo im Idealfall alle Flächen nebeneinander sind, alle Türen zum Parkplatz gehen, die Flächengrößen auch so sind, dass es dafür eine große Zahl an potenziellen Nachmietern gibt. Real möchte ich jetzt mal als Gegenbeispiel nennen, für Real als Fläche, ja, da gibt es vielleicht Kaufland, da gibt es möglicherweise einen sehr großen Edeka, dann möglicherweise einen sehr großen Rewe, aber viele Realflächen sind so groß, dass selbst ein Kaufland sagt, ja, die Hälfte davon und den Rest, ja, halt nicht. Und alleine schon diese Fläche dann aufzuteilen, man unterstellt, dass das Gebäude nicht sowieso abgerissen und neu gebaut werden müsste, gemäß dem potenziellen Interessenten für den Standort, das ist dermaßen aufwendig, dermaßen teuer, dass das Gebäude selber eben runtergerechnet eigentlich kaum noch einen großen Wert hat in vielen Fällen. Während jetzt zum Beispiel ein ehemaliger Lebensmittler, ein ehemaliger Aldi, Discounter oder so, da gibt es eine ganze Reihe von potenziellen Nachnutzern für genau diese Flächengröße und Struktur mit nur relativ geringen Umbaumaßnahmen, weil die diese Größe eben nutzen können. Und das sind eben diese Art von Fachmärkten, die wir am liebsten kaufen. wo wir dann auch in der Vergangenheit hier und dort mal einen Wechsel hatten, aber tatsächlich dann eben in aller Regel mit vertretbaren Investitionen im Gebäude weitermachen konnten. Große Umbaumaßnahmen, Angelus hat es erwähnt, wie zum Beispiel in Radeberg. In Radeberg haben wir zwar 10 Millionen investiert, dafür aber auch die Mieten in diesem Gebäude glatt verdoppelt und die Mieten, die Laufzeiten verlängert und die Haustechnik erneuert und insgesamt ein viel, viel höheres, höherwertiges Produkt geschaffen, das dann auch wieder sehr gut refinanzierbar war, sodass wir effektiv dann nach dem Umbau Geld rausgekriegt haben, durch die Refinanzierung und gar nicht erst verkaufen mussten. Ähnliches haben wir ja auch in zwei, drei anderen Fällen schon gemacht. Oder hätten wir Radeberg verkaufen wollen, also wir haben es ja ernsthaft geprüft und uns am Ende für die Neufinanzierung entschieden. Wir hätten uns in Radeberg wirklich unter dem Who is Who der Fachmarktbranche den Käufer aussuchen können, weil das Objekt eben so, wie es jetzt aufgestellt ist, in der ersten Reihe steht. Es gibt Objekte, da gucken wir uns das an und haben keine wirkliche Idee, wie man dieses Objekt mit vertretbarem Aufwand irgendwie modern kriegen könnte, außer indem man es abreißt und neu baut. Aber das geben die Kaufpreise, ja, die Verkäufer wollen ja komischerweise dann mehr als den Grundstückswert haben. Aber wenn das Gebäude objektiv wertlos ist, also aus unserer Sicht wertlos im Sinne von, man kann es nicht auf 20, 30 Jahre wieder aufstellen, dann lassen wir die Finger davon. Ich hatte heute einen Anruf von einem großen Lebensmittler, der würde gerne eines unserer Objekte kaufen, möglicherweise. Eigentlich wäre es ihnen aber tendenziell lieber, dass wir alles, was auf diesem Grundstück steht, abreißen und für diesen Lebensmittler neu bauen. Das ist dann eine denkbare Option, wenn die Bestandsgebäude quasi wertlos sind. Also sprich, sie stehen leer und wir haben auch keine vernünftige Idee oder keinen vernünftigen Mieter. Ja, blöderweise ist dieses Objekt aber quasi voll vermietet. Das heißt, wirtschaftlich ist es für uns völlig uninteressant, das alles abzureißen und dann neu zu bauen. Und selbst wenn auf den Neubau dann eine halbwegs ordentliche Rendite auf die Investition käme, ja, das Bestandsgebäude haben wir ja dann verloren. Die Erträge daraus sind weg. Und das hab ich dem Lebensmittler auch klipp und klar gesagt, wenn er diesen Standort haben möchte, also einen Abriss-Neubau wird er mit uns nicht kriegen. Wenn er dorthin will, muss er das Ding uns abkaufen. Und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. In einem anderen Fall hat ein Lebensmittler das tatsächlich bei uns getan vor nicht allzu langer Zeit. Aber wie gesagt, da ist noch sind noch aufschiebende Bedingungen zu erfüllen. Das wird noch mindestens ein halbes, vielleicht auch sogar ganzes Jahr dauern, bis das abgewickelt werden kann. Aber das würde sich dann für uns rechnen.
Klasse, vielen Dank. Das war sehr ausführlich. Noch an Sie, Herr Schade, eine auch Frage zur jüngeren Historie. Ich glaube, vor anderthalb oder zwei Jahren ungefähr haben Sie viele der Dienstleistungen, der internen Dienstleistungen ausgelagert. Ich glaube auch sowas wie die Jahresabrechnungen und so weiter. Mich würde interessieren, was Sie intern als Konsequenz für Effekte verspürt haben, insgesamt für das Team, für die Arbeitsabläufe, Effizienz und so weiter. Ja, einfach da vielleicht mal ein paar Worte zu, wäre spannend zu hören.
Das Thema wurde, glaube ich, auch auf unserer Hauptversammlung oder so schon thematisiert. Also kurz und bündig, die Effekte waren negativ. Wir haben das Ganze per Ende April komplett wieder beendet. Wir machen alles zu 100% wieder selbst und sind damit sehr, sehr viel glücklicher.
Alles klar, danke.
Ich möchte eine Frage zwischendurch beantworten, während sich eventuell der ebenfalls aufs Podium gekommene Teilzeit, ich glaube Investor heißt es, mal schauen kann, ob er dann die Sprechtaste findet. Es wurde noch die Frage gestellt, erstens, welche Defarma-Fanartikel gibt es zum 10-jährigen Jubiläum? Ja, gerne, wenn einer einen produziert, dann gibt's den. Von uns leider derzeit keinen. Ein Redesign des Defarma-Logos. Ja, also wir haben nicht ernsthaft vor, das Logo komplett zu verändern. Es ist allerdings damals sozusagen sehr rudimentär kreiert worden. Also wir werden es vielleicht mal nachzeichnen lassen, um eine bessere Auflösung zu haben. Das ist dann im Bereich PR bei Angelus angesiedelt. Aber ich glaube, für ein tolleres Logo Geld ausgeben, ich bin jetzt mir nicht ganz so sicher, ob die Aktionäre das gut fänden. Wir sind ein B2B-Unternehmen sozusagen und unseren Mietern ist es sowas von egal, ob wir ein Logo haben und wie das aussieht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie auch nur eine vierstellige Summe wert wäre, das neu zu kreieren. Ja, wie könnte die Pharma im Jahr 2114 zum 100-jährigen Jubiläum aussehen? Spannende Frage. Da würde ich einfach mal meine heute noch nicht geborenen Ur-Ur-Urenkel vielleicht horchen, ob die da eine Idee haben, weil ich glaube, dass ich selber da eher wenig mit zu tun habe. Ja, also danke für diese eher scherzorientierten Fragen. Wenn es noch ernsthaftere gibt, gerne auch die dann stellen.
Gut, dann kam noch eine Frage zur aktienbasierten Vergütung. Hast du das gelesen?
Ja, Moment, ich habe aber gerade sich, sage ich gleich noch was zu, aber der Teilzeit in möchte
ja, ich habe die Sprechertaste gefunden, vielen Dank. Erstmal herzlichen Glückwunsch für die äußerst erfolgreichen 10 Jahre. Ich hoffe, das geht so weiter. Eine Frage vielleicht von meiner Seite, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Wie sind Sie eigentlich jetzt gerade zu diesem Thema, ja, speziellen Thema Fachmarktimmobilien gekommen? Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erwähnt hatten, aber das ist mir nicht bewusst. Und vielleicht eine zweite Frage, dann, was würden Sie denn bewegen, aus Ihrem Kellerbüro auszuziehen? Wie groß müsste die Firma werden, dass das für Sie dann Sinn machen würde, oder in ein konventionelles Büro einzuziehen?
Ja. Ja, vielen Dank. Das sind tatsächlich mal Fragen, die von Insights zeugen. Moment. Angelus, du müsstest, ja, danke. Wie bin ich dazu gekommen? Ich war früher Finanzanalyst. Da kannte ich auch schon zumindest mal von der Analystenseite aus viele Immobilienfirmen, unter anderem auch ein Projektentwickler, der genau die Art von Objekten gebaut hat, die wir jetzt heute kaufen. Ich hatte dann bekanntlich eine ehrenamtliche politische Tätigkeit. Da möchte ich jetzt nicht im Detail heute eingehen. Und als das dann klar wurde, dass das für mich keine Dauerthematik ist, habe ich dann eine neue Herausforderung angenommen bei den privaten Immobilienaktivitäten eines IT-Unternehmers, der eben ein paar solche Objekte grob in der Art, wie wir sie heute haben, auch hat. Habe dann festgestellt, das Segment ist hochinteressant. Allerdings gab es so ein paar, ich sage jetzt mal, mentale Unterschiede zwischen diesem Unternehmer und mir. Deswegen habe ich dann entschieden, da eine eigene Firma zu gründen dann eben auf die Art und Weise, wie wir es für richtig halten, dann angefangen, ein Objekt nach dem anderen einzusammeln, beginnend mit Apolda Ende 2014. Und jetzt sind wir inzwischen bei, nach Abzug der 4,5 verkauften Objekte, bei 75 angekommen. Die zweite Frage war, was wäre der Anlass, aus dem Keller auszuziehen? Ja, also für die, die es nicht wissen, die Firmenzentrale der Defama befindet sich im Keller des Wohnhauses meiner Familie. Ein repräsentatives 56 Quadratmeter Büro oder so. Wir sitzen dort derzeit inzwischen zu fünft. Das ist tatsächlich auch so nicht geplant gewesen. Das hängt mit der Ausweitung unter anderem des Transaktionsteams zusammen, dass wir da jetzt doch mal noch kräftig aufgestockt sind. Die Kolleginnen fühlen sich dort auch erstaunlich wohl, weil man da in Ruhe arbeiten kann, während in unserem Büro, wo die Verwalter unter anderem sitzen, halt deutlich mehr los ist und demzufolge auch man nicht ganz so konzentriert durchpowern kann. Trotzdem stoßen wir natürlich an gewisse Grenzen. Also es ist recht simpel. Ich bestehe nicht auf meinem Keller, bloß aus PR-Gründen oder sowas in der Richtung. Momentan ist das organisatorisch noch in Ordnung, aber wenn ich irgendwann feststellen sollte, dass das einfach dann auch tatsächlich aus Platzgründen nicht funktioniert, wir vielleicht öfter mal, wenn Angelus hier regelmäßig irgendwelche angelsächsischen Investoren mir vorbeischickt, die unbedingt mit mir über irgendwelche Dinge sich unterhalten wollen, die müsste ich dann ins Wohnzimmer bitten, weil einen Besprechungsraum haben wir im Keller nicht. Und wenn ich dann ständig zur Verwaltung rüberfahren müsste, bloß um den Besprechungsraum zu nutzen, dann wäre vielleicht irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass es doch sinnvoller wäre, woanders hinzugehen. Aber ich darf verraten, dass wir in meinem Wohnzimmer bzw. im Wohn-Ess-Bereich tatsächlich auch schon öfter mal Mietverhandlungen geführt, respektive auch sogar Beurkundungen stattgefunden haben. Das ist dann allerdings nicht unbedingt als Dauerlösung vorgesehen. Aber momentan ist das nicht akut in Planung. Ob ich von heute aus in 10 Jahren, also sprich zum 20-jährigen Jubiläum, immer noch die Zentrale im Keller habe, keine Ahnung. Schauen wir mal.
Ja, vielen Dank, Herr Schade, für die weiteren Insights und weiterhin viel Erfolg.
Christian, du hast noch die eine Frage, die ich tatsächlich überlesen habe oder gesehen, aber ich habe es versäumt, dann mal drauf einzugehen. Es gibt keine aktienbasierte Vergütung des Vorstands. Der Vorstand hat ein paar eigene Aktien schon bei Firmengründung erhalten. Später, mein Vorstandskollege hat später auch einige Aktien erworben. Aber eine klassische aktienbasierte Vergütung gibt es nicht. Mitarbeiter sind bei uns teilweise durch einfach Erwerb über die Börse, teilweise, weil wir auch da Möglichkeiten gefunden haben, ihnen selber Aktien zu verschaffen. Das lief dann aber eher über private Möglichkeiten und nicht offiziell als Aktienoptionsprogramm oder ähnliches. Das Problem ist, das ist in Deutschland dermaßen bürokratisch, das ergibt dann insgesamt keinen Sinn. Das ist bei unserer Firmengröße nicht wirklich sinnvoll. Langfristig Incentives. Ich glaube, das wichtigste Incentive, ich glaube, das kann Angelus auch bestätigen, ist unser Betriebsklima. Die Leute sind bei uns, weil wir hier uns wirklich ernsthaft auch unsere Mitarbeiter wertschätzen. Das, ich kann an der Stelle auch nur ausdrücklich sagen, für die, die zuhören oder es mitbekommen, vielen, vielen Dank, dass ihr das hier unterstützt habt. Ich möchte in dem Zuge, weil sie mich dazu gezwungen hat, weil sie das tatsächlich auch berechtigterweise angesprochen hat, auch erwähnen, meine Frau ist ja bei uns auch im Unternehmen als Verwalterin, also die ist hier regelmäßig in diesem vorhin erwähnten Büro, hier 3 Kilometer Luftlinie entfernt, sofern sie nicht im Homeoffice immer wieder tätig ist, nicht bei mir im Keller. Aber auch ihr verdanke ich, dass sie mir den Rücken frei hält, von ersten Tag an fast, also sie ist schon seit über 9 Jahren sind wir hier liiert und demzufolge hat sie also die Firmengeschichte fast von ersten Tag an miterlebt. Ohne sie stünden wir, glaube ich, insgesamt auch nicht da, wo wir wären. Sie hatte auch sehr viel Verständnis, wenn wir regelmäßig auf dem Weg von oder in den Urlaub dann gewisse Abstecher machen, um Objekte, ich kann jetzt hier exklusiv verraten, der letzte Urlaub an der Ostsee hatte einen kleinen Umweg über Straßburg in der Uckermark zur Folge. Wer die Meldung von gestern aufmerksam gelesen hat, der weiß, dass wir dort jetzt einen Sonderpreisbaumarkt gerade gekauft haben. Den haben wir in dem Zuge dann auch mal kurz besichtigt. Laut Google Maps war es nur ein Umweg von 3 Minuten, aber es war eine sehr, wie soll ich das ausdrücken, sehr ländlicher Umweg gegenüber der einfachen Route über die Autobahn. Also vielen Dank auch an meiner Stelle, auch an dieser Stelle an Nina, dass sie mich hier mir erlaubt hat, dann auch das Ganze hier so aufzubauen unter Inkaufnahme von privaten, zumindest mal zeitlichen Einbußen oder so. Also aber nochmal, die Frage war langfristig Incentives. Also ich glaube, es ist quasi unmöglich, einen Mitarbeiter nur mit Schmerzensgeld dauerhaft an Bord zu halten. Eine angemessene Bezahlung ist das eine. Wir machen hier auch außer der Reihe immer wieder mal Dinge, die Mitarbeiter freuen. Das möchte ich jetzt mit im Hinblick darauf, dass dann, ich möchte es nicht spoilern für Menschen, die hier noch nicht bei uns an Bord sind oder erst kurz an Bord sind. Aber wir versuchen tatsächlich hier ein Betriebsklima zu schaffen, dass die Leute gerne bei uns arbeiten und dass sie damit eben auch lieber bei uns als irgendwo beim Wettbewerber, der vielleicht noch ein bisschen mehr bezahlen würde, aber halt, ja, man dann eben nicht unbedingt dann dort alt werden möchte. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir dann leisten können. Wie gut es uns gelingt, werden wir auch in den nächsten Jahren dann noch besser verstehen. Dann habe ich hier noch 2 Fragen. Wir müssen auch langsam ein wenig auf die Uhr gucken. Das kam jetzt doch noch sehr viel rein. 9-Monatsbericht, kurz und bündig, am nächsten Donnerstag. Und die Frage, wäre ein kompletter Verkauf an einen großen Investor denkbar beim richtigen Preis? Also möglich wäre das ohne irgendwelche Probleme. Wir haben ständig Anfragen, ob man nicht unser gesamtes Portfolio kaufen könnte. Das war natürlich vor 3 Jahren, wäre das zu einem lukrativeren Preis als heute möglich. Wir führen aber keine Gespräche in diese Richtung, weil wir da kein Interesse daran haben. Ich habe vor vielen Jahren schon mal einem Investor damals bei einem Börsenkurs von 14 Euro gesagt, wenn er hier die Gesellschaft haben will, unter 20 braucht man gar nicht reden. Nach 1,5 Jahren, weil wir da eben auch organisch irgendwann hinwachsen. Das haben wir dann 1,5 oder 2 Jahre später auch erreicht. Ähnliche Aussagen habe ich dann später auch schon zu, wo dann andere Zahlen in den Raum gestellt wurden. Aber das ergibt für uns keinen Sinn. Und umgekehrt gibt es natürlich für einen Investor keinen Sinn, uns heute 50 Euro je Aktie zu bieten, in Klammern, die wir dann eventuell nehmen könnten. Oder das Pendant dazu für unser Portfolio, dann, was ich, 15, 16, 17-fache Jahresmiete für das Gesamtportfolio. Und wir nehmen dann das Geld und fangen sozusagen von vorne an. Das ergibt für den Investor dann im aktuellen Umfeld keinen Sinn. Also man sollte bei uns nicht auf eine Komplettübernahme spekulieren oder ähnliches, sondern eher darauf setzen, dass wir das Wachstum kontinuierlich fortsetzen. Da werden mir noch zwei Sprechwünsche angezeigt. Ich muss mal schauen, aber ich sehe keine. Wenn jemand einen Sprechwunsch hat, dann bitte auf Twitter schreiben. Dann würde ich versuchen, den noch rüberzuholen. Wir haben hier, wie Christian auch schon sagt, gewisse technische Probleme. Ich würde jetzt ansonsten noch kurz gucken, ob noch ein Sprechwunsch auftaucht. Und ansonsten, Christian, wenn du das jetzt zumindest hörst, die anderen Sprecher hattest du ja teilweise nicht gehört, dann dich bitten, noch vielleicht eine Abschlussfrage zu stellen. Und dann können wir die traute Runde hier heute auch beschließen.
Ja, ich kann noch eine sehr plumpe Abschlussfrage stellen, da wir so viel über Aktienrückkäufe und Incentives gesprochen haben. Hier sind ja heute sehr viele Pharma-Aktionäre, aber Angelus, warum gehörst du denn noch nicht dazu?
Was nicht ist, wird, das ist sicher.
Okay.
Perfekt. Christian, ich könnte jetzt auch zurückfragen, woher willst du das wissen? Er ist ja schließlich nicht Directors Dealings-pflichtig.
Ja, ich dachte mir schon, dass jetzt so eine Spitzfindigkeit kommt.
Er hat wahrscheinlich heimlich bereits in dem Moment, wo er bei uns unterschrieben hat, hier 10% aufgekauft. Das ist ja im Freiverkehr nicht meldepflichtig, weil er ganz genau wusste, in dem Moment, wo er bei uns aufschlägt und hier den Laden mal ein bisschen in Schwung bringt, da ist der Kurs sowas von schnell dann woanders. Das müsste ich mal irgendwann eruieren. Vielleicht erfahren wir es bei der nächsten Hauptversammlung, wie viele Aktien er tatsächlich hat.
Gespannt.
Ich warte gespannt auf die Meldung, ja.
Ja, also Sprechwünsche kann ich jetzt tatsächlich nicht mehr sehen. Es tut mir leid, dass jetzt die Technik uns hier ein kleines bisschen nicht perfekt unterstützt hat. Ich danke trotzdem dem großen Elon Musk für die Plattform hier. Immerhin, das hat ja noch funktioniert. Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank allen, die jetzt hier teilgenommen haben. Herzlichen Dank Christian und Angelus, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mitzuwirken. Und ja, von meiner Seite aus würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Space wiedersehe und natürlich dann in 10 Jahren beim 20-Jahre-Jubiläum-Space, wenn gleiche Runde erneut zusammenkommen, mal gucken, was draus geworden ist.
Vielen Dank.
Ja, ich wünsche euch mindestens 10 weitere erfolgreiche Jahre und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Danke euch. Schönen Abend an alle. Macht es gut.